Okay, alle drei Mikros haben Ausschlag. Ja. Auch, ich habe Ausschlag gesagt. Ben hat gerade einen fantastischen Nähstuhl. Wir möchten uns bei der Wilhelmsburger Nähstube bedanken, der Nähwerkstatt, dass sie uns heute den Raum zur Verfügung gestellt hat. Es gab eine Parallelbuchung. Hier jedenfalls der Podcast, der rhetorisches Blendwerk mit mit Substanz untermauert. Ipso facto ist mein Name Kai Otto.
Mein Name ist Bernd Begemann.
Ich heiße heute Sven Schabe.
Und es ist mir eine Ehre, unseren Stargast vorzustellen. Er ist ein Gentleman, ein Universalgelehrter und ein Schriftsteller. Außerdem boxt er und betreibt einen Gnadenhof für Tiere, die sonst geschlachtet würden. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Anselm Neft. Hallo Anselm.
Hallo, ich bin kurz davor, selbst zu klatschen, so mitreißend hast du mich
angekündigt. Das war gut.
Ich hätte fast geklatscht.
Du brauchst mich als Hype-Mann, egal wo du hingehst.
Ja, wir müssen uns gegenseitig hypen. Das haben ja Künstler und Künstlerinnen immer so gemacht.
Aber ich hätte nicht nur fast geklatscht.
In den 20ern, 30ern, ja.
Dich direkt fast gefragt, ob du noch einen Platz für mich hast.
Auf dem Gnadenhof. Ja, da können wir später mal drüber
reden. Ist Kadenberger nicht schon dein ganz individueller Gnadenhof, Bernd? Ben?
Ja, schon. Aber es geht ja immer noch schöner.
Es ist schön, dich zu begrüßen, Ben. Du bist umgezogen nach Kadenberge. Das liegt hinter Stade. Das könnte genauso gut in Hannover sein oder in Polen. Von Hamburg aus gesehen ist das dritte Welt. Aber du magst es dort und es ist harmonische dritte Welt, oder?
Ja, aber ich habe nichts zu essen bekommen und jetzt würde ich so gerne was essen.
Okay. Wir haben mehrere Drogen der Wahl, dank unseres ganz einzigartigen Kais. Kai, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe KitKat Chunky in den USA auch unter dem Label Big Cat verkauft.
Big Cat.
Oder für Leute, die Peniswitze schätzen, schmutzig. Eine 0,3 Penispotion.
Ich bin noch nicht darüber weg, Bernd, dass du Polen als dritte Welt von Hamburg aus betrachtet bezeichnet hast. Ja, das könnte dir schon direkt um die Ohren fliegen.
Polen ist uns eigentlich jetzt schon militärisch sowieso überlegen, aber eben auch wirtschaftlich bald. Und tut mir leid. Ich will damit sagen, Hamburger nehmen eigentlich nichts wahr außer Hamburg.
Beim Per-Capita-Bierkonsum auf jeden Fall auch. Ich habe kürzlich vor 2 Jahren Urlaub in Polen gemacht und wirklich überall gibt es Breathalyzer-Tests und Breathalyzer-Geräte. In jedem Mediamarkt, in jeder Tankstelle gibt es eine eigene Sektion, so wie es bei uns eine eigene Sektion, sagen wir, Kaffeemaschinen gibt, gibt es dort immer eine eigene Sektion Alkoholtestgeräte.
Das sind Breathalyzer.
Damit man saufen kann, aber nicht zu viel.
Damit man saufen kann. Damit man saufen kann und sich überlegen kann, ob man vor Steuer kann oder ob man feststellen kann, dass man getrunken hat, wenn man jetzt Auto fährt.
Dass man gerade so viel säuft, dass man nicht ins Gefängnis kommt, sondern nur Tausende von Euro zahlen muss.
Kai, weißt du denn, wie die Promillegrenze in Polen bei Autofahrern ist?
Das weiß ich nicht, aber ich habe der Vater eines polnischen Bekannten, konnte man fragen, Jaroslav, wie lange brauchst du denn von Berlin mit dem Auto nach Kiel? Und seine Antwort ist stets gewesen, 15 halbe.
Mal kurz,
also das ist jedenfalls KitKat Chunky.
KitKat Chunky Funky.
Habt ihr das nicht schon öfters gehabt?
Nee. KitKat Chunky haben wir öfter gehabt. Funky Chunky ist eine neue Edition. Ah, okay. Das ist übrigens
untermischt mit weißer Schokolade. Unser Problem mit KitKat war grundsätzlich, dass die Schokolade nicht so gut ist.
Ne, schmeckt immer muffig, aber ich finde...
Nestle hat ja, weil du gesagt hast, Hamburg und Dritte Welt, Nestle hat ja eine Schokoladenfabrik in Hamburg. Und was wird in der Schokoladenfabrik in Hamburg hergestellt?
Keine Ahnung.
Natürlich KitKat Chunky. Was denn sonst? Sonst hätte ich das Thema doch gar nicht aufgebracht. Denk doch mal für eine Sekunde mit, bitte.
KitKat Chunky Funky ist bis jetzt mein Lieblings-KitKat. Weil es ist weiße Schokolade untergemischt. Und das hebt die Muffigkeit gut auf, oder Ben?
Total.
Es gibt auch KitKat White Chocolate, FYI.
Das schmeckt aber auch muffig.
Das schmeckt auch muffig, okay.
Verrückterweise bringt es genau diese Mischung. Und das erhoffe ich mir für uns. Wir haben heute einen Spezialpodcast. Und zwar Horror-Spezial mit Anselm, weil du bist eine Art Horror-Spezialist. Du bist also ein anerkannter Schriftsteller. Du hast irgendwelche Preise und Förderungen und Shortlists, was weiß ich, gekriegt. Und deine Bücher kann man wirklich gut lesen, was ein Unterschied ist zu vielen Büchern, die rauskommen, meine Meinung.
Weil große Schriftgröße.
Das war jetzt nicht nötig, Kai. Und Ich bin aufmerksam geworden auf deine Horror-Obsession, weil du einen Podcast betreibst, beziehungsweise eine eigene kleine Website namens Horror und Psychologie, und du stellst auch Horrorfilme vor. Wie bist du zum Horror gekommen, Anselm?
Ja, als Kind, da habe ich so in der Prisma, das war die Fernsehzeitung, die bei uns in Bonn beim Generalanzeiger mit drin lag, halt irgendwie so Bilder gesehen von, wenn die Gondeln Trauer tragen, oder noch früher vielleicht einfach Edgar Wallace, der schwarze Abt. Und das hat meine Fantasie schon total angeregt, und dann wollte ich sowas immer gucken. Dann habe ich, glaube ich, so die ersten gruseligen Filme gesehen, die mich total verstört haben. Ich hatte wahnsinnige Angst. Und dann gibt's mehrere Reaktionen darauf. Manche Menschen gucken sowas dann halt nie wieder und sagen, das war doof. Andere kriegen den Hals nicht voll. Und ich habe dann halt immer mehr gucken wollen davon.
Verstehe.
Das erinnert mich an ein wundervolles Wort aus dem Volksmund namens gebrannte Kinder scheuen das Feuer oder sie vernarren sich darin.
Ja, genau.
Muss dich vernarren.
Hast du dann auch, so ist es mit mir und der TV-Spielfilm gewesen, das ist die Deluxe-Fernsehzeitschrift meiner Generation.
Ja, kenn ich.
Ich bin am Erscheinungstag steht in den Kiosk gerannt und habe dann angefangen, mit einem Kugelschreiber die nächsten 14 Tage durchzumarkieren, um zu gucken, was gesehen werden muss. Und später, als wir dann einen Videorekorder besessen haben, was aufgenommen werden soll, auch unbedingt.
Da gab es auch so Aufnahmecodes.
Das ist noch später, als die Fernbedienung diese Aufnahmecodes hat und man diese Aufnahmecodes scannen konnte. Das konnte, muss ich leider gestehen, unser Videorekorder noch nicht.
So Zukunftstechnik mit Steinzeitgegenständen.
Aber ich habe von meinem ersten Urlaubsjobgeld auch einen Videorekorder gekauft, so mit 15. Und das war dann auch nochmal ein Schritt in eine weitere Welt. Und ich konnte noch auf dem Schulhof mit VHS-Kassetten, mit Horrorfilmen dealen und so. Oder habe dann ältere Freunde gehabt, und dann ging das immer so hin und her, und das hat sich schön hochgeschaukelt.
Und dann auch die Magie welches SCART-Kabel kann man verwenden, um Kopierschutz zu umgehen. Ich hatte einen Videorekorder, das ist ja sozusagen eine Herstellermarkierung, die dann in dem Gerät ausgelöst hat, über den SCART-Ausgang nicht weitergegeben hat. Und ich habe einen schwedischen Videorekorder gehabt, der dieses Feature nicht hatte. Das heißt, damit konnte man alle, aber auch wirklich alle VHS-Kassetten aus der Videothek kopieren.
Schweden ist das Land der Freiheit.
Auf den später angeschafften Aldi-Videorekorder.
Genau, man braucht eigentlich zwei Videorekorder und die richtigen Kabel. Und ich hatte dann auch so Filme wie der New York Ripper auf Türkisch. So eine Raubkopie und solche Sachen. Und meine Mutter hat irgendwann all diese VHS, als ich schon ausgezogen war, weggeworfen.
Ja, wir haben darüber gemeint,
es gibt ja eh keine Videorekorder mehr, du guckst das ja nicht mehr. Und dann meinte ich, ja, aber wo hast du es hingeworfen? Ja, in den Müll. Und so ist die Müllabfuhr schon da gewesen. Ja. Und ich so, du bist da nicht ganz.
meine Mutter hat alle New Musical Express Zeitschriften weggeschmissen. Ich wünsche, sie hätte gefragt kurz. Da hätte ich gesagt, ich weiß nicht, lass mich nochmal überlegen. Ja, und weg.
Und dann hättest du noch länger überlegt und überlegt.
Aber wo wir bei den Müttern sind, meine krasseste Horrorerfahrung war, glaube ich, zurück zur Prisma. Ich wollte unbedingt Wenn die Gondeln Trauer tragen, weil ich fand den Titel schon so poetisch, und das Bild hat mich da irgendwie so reingesogen. Die ganz kurze Beschreibung irgendwie war sowas von magisch. Mhm. Und da war ich 13, ich wollte es unbedingt sehen. Und er kam um 23 Uhr, und ich habe meiner Mutter in den Ohren gelegen und sie meinte, nee, das kannst du vergessen, das ist zu spät. Und irgendwann, weil ich wirklich keine Ruhe gab, meinte sie, ja, dann gucken wir das auf jeden Fall zusammen, das guckst du auf gar keinen Fall alleine. Meine Mutter und mein Vater hatten schon getrennte Schlafzimmer.
Ja.
Dann habe ich mit meiner Mutter auf dem Bett gesessen.
Oh nein.
Beide im Schlafanzug.
Den kann man auch nicht mit seiner Mutter gucken.
Und dann haben wir den Film geguckt.
Die Sexszene.
Und dann gibt es eine endlos lange Sexszene.
und war es unglaublich kunstvoll. Und die, man merkt, dass die... dieses Paar Donald Sutherland und Julie Christie sind irgendwie verbunden und sie lieben sich, aber es ist eine seltsam kalte und unwirkliche Sexszene.
Ja, es ist eine ganz tolle Szene, weil sie zeigt, dass das Paar um Verbindung ringt in einer Situation, wo beide so auseinanderdriften, was dann ja auch der Film weitergeht. Auf jeden Fall da war ich schon mit den Nerven komplett am Ende.
Ja.
Schon bevor die Zwergin zusteht.
Lass uns kuscheln, Mutti.
Und für meine Mutter war das, glaube ich, auch nicht leicht. Die hat aber nur da gesessen und sich gedacht, vielleicht sollte ich mein liberales Erziehungskonzept nochmal überdenken.
Ja. Ich gebe ihn auf die Militärakademie.
Aber ein Relikt, was du, wir sprechen über drei neue Filme, nämlich Obsession, Backrooms und dann das dritte ist technisch betrachtet kein Film, sondern eine aktuelle Apple TV-Serie Widow's Bay. Aber du hast uns einen Klassiker mitgebracht, der in Großbritannien zur Generation der Video Nasties gehört hat. Mhm. Also dem, was man hier ein Zombie hängt am Glockenturm oder Tanz der Teufel, also Filme, die hier auf dem Index gelandet sind, äquivalent nehmen kann. Und der in den USA bis tatsächlich 2020 nur in einer 81-minütigen, also um ein Drittel gekürzten Fassung lange verfügbar gewesen ist und erst dann seiner...
Ich glaube, in Deutschland auch erst um 2009 rum.
Genau, in Deutschland auch praktisch... Ich bin noch nicht in Deutschland angekommen. Deutschland ist der Hinterwald der Kulturlandschaft. Genau, in Deutschland auch praktisch kaum Aufführungen erlebt hat, obwohl er in Deutschland gedreht hat. Du hast uns nämlich als Klassiker noch Possessions mitgebracht.
Mhm. Possession mit Isabella Gianni.
Genau. Haben wir denn nicht zusammen im Kino nochmal jetzt gesehen?
Du hast ihn vorgeführt auf einer dieser besonderen Veranstaltungen, Anselm erklärt Filme.
Nee, das war unabhängig davon. Das war
stimmt, was anderes. Wir haben ihn zusammen
aber du hast ihn mir in Hamburg gesehen.
Du hast ihn mir hinterher aber erklärt.
Weil ich bei nicht einer so dankbar, Spaghetti Napoli.
Aber es ist passiert.
Ja.
Und ich bin so froh, dass du hier bist und dass wir uns zu viert in diesem Raum treffen. Denn meiner Meinung nach ist dies ein historischer Moment. Horror war schon immer populär. Horror war schon immer das Filmgenre, was nicht tot zu kriegen ist. Wir haben oft darüber gesprochen. Kai, du hast uns das immer gut erklärt, dass Horrorfilme günstig sind. Also
Und das Monster natürlich auch immer für irgendetwas anderes steht, was immer und immer und immer wieder zurückkehren kann und zurückkehren wird, egal wie oft man es tot gekriegt hat, weil, weiß ich nicht, unterdrückte Sexualität etwas ist, was jedemals, das kriegt man einfach nicht verbrannt, zerstört.
Und jetzt haben wir neue Horrorfilme, die meiner Meinung nach thematisch, bildlich Neuland betreten und die etwas ausdrücken, was die traditionellen Slasher nicht ausdrücken konnten und die ein Bedürfnis erfüllen, was die geplanten Blockbuster nicht erfüllen können. Und der Grund sind, wieso ein Film, der eigentlich ein vielleicht Milliardenerfolg werden sollte, wie der Mandalorian-Film, dümpelt irgendwie so bei knapp 400. Mhm. Und He-Man wird kein Hit. Das ist
aber aus Gründen. Jetzt, also der neue Steven Spielberg-Film läuft zum Beispiel ganz gut. Wollen wir jetzt mal nicht.
Er läuft ganz gut. Da reden wir dann später drüber. In diesem Horrorfilm, Spezialflimmerfreunde, reden wir über die beiden Hits der Stunde, nämlich Obsession und Backrooms und einen Film, der in den USA ein Hit war, der hier noch nicht rausgekommen ist, namens Iron Lung. Der bemerkenswert ist aus mehreren Gründen.
Der ist in Deutschland im Januar gelaufen.
Der ist schon im Januar gelaufen?
Ja.
Den habe ich sowas von verpasst. Der war genau, vielleicht
deswegen hatten wir, weil wir gesagt, wir machen den in irgendeinem anderen Podcast nochmal.
Der war nur sowas wie 5 Minuten im Kino und hier gab es nicht so den Hype. Also das sind 3 Hits. Iron Lung ist sowas wie für 7 Euro gedreht worden.
Ja.
Und unabhängig von allen großen Vertrieben von dem YouTuber, der den gedreht hat, der hat praktisch Privatdeals mit den Kinoketten ausgemacht. Und sein Film lief in allen großen Kinos und war in den Top 5. Und hat einige größere Studioproduktionen überholt. Mhm. Das ist eine epochale kleine Indie-Leistung, die man einfach so rein sportlich anerkennen muss. Aber was in diesem Film verhandelt wird, worum es dort geht, was man dort sieht und die Diskussion, die diese Filme anstoßen, sind neu, sind ein frischer Wind, sind meiner Meinung nach eine kleine kineastische Revolution, vielleicht sogar also, ein Startschuss zu etwas. Tut mir leid, das hört nicht auf. Ich mache mal weiter. Vielleicht ist es sogar ein Moment wie der Begriff, wie der Beginn des New American Cinema. Vielleicht ist es sowas ein Begriff wie Horror-Novel-Wag.
Ich freue mich, dass du ein Ticket für den Hype-Zug gelöst hast. Das ist, das sei dir gegönnt und das macht ja auch Spaß, irgendwie in diesen Zügen mitzufahren. Ich würde sagen, die gute Nachricht ist, dass die Filme eine Generation ins Kino holen, von der Kinobetreiber gedacht haben, man könne sie eigentlich gar nicht mehr so abholen. Es gab so Umfragen, die gezeigt haben, dass jüngere Leute wieder etwas vermehrt ins Kino gehen, aber dass die Qualität der Filme nicht so richtig eine Rolle gespielt hat, sondern dass es eher dieser Event-Charakter des Kinos gewesen ist. Und jetzt gibt es aber etwas, was Leute abholen. Diese Filme, also Obsession, ist glaube ich Universal hier, und Backrooms ist eine A24 in den USA Produktion, sind ein Stück weit ja auch das, was man Pre-Sold Properties früher genannt hätte, also so wie es Young Adult Romane gegeben hat, die sich sehr erfolgreich haben verfilmen lassen, so wie Harry Potter verfilmt worden ist, haben diese Filme eben oft schon eine bombastisch große Fangemeinschaft Fangemeinschaft mitgebracht für die Property. Also im Fall von Backrooms ja tatsächlich für das quasi gleiche Universum. Im Fall von Obsessions eben für einen Horrorfilm, den er und Sketch-Comedy, die auf YouTube veröffentlicht worden ist. Das finde ich jetzt gar nicht so sensationell neu. Ich finde, es sind gute Filme, darüber werden wir gleich sprechen, aber und ich freue mich tatsächlich, dass die Leute wieder den Weg ins Kino filmen und dass es Hits gibt, das tut uns allen gut.
Etwas erweiterte Perspektive, Kai, mit Verlaub.
Ja, aber da würde ich kurz einhaken,
ja.
Bevor hier noch erweitert wird, möchte ich sagen, dass besondere Moment bereits vor den beiden Filmen liegt. Und zwar einmal, wenn die Raka-Raka-Brüder aus Australien, die Lippo mit Talk to Me in veritablen Hit gelandet haben. Das ist schon die Vorlage zu dem, was wir jetzt mit Obsession erleben.
Ja.
Und dann mit Bring Her Back auch noch mindestens so gut nachgelegt haben.
Ein überraschend künstlerischer Film.
Ja, tolle Filme. Und dann dürfen wir Terrifier nicht vergessen, der mit einem Mini-Budget und mit Crowdfunding aber angefangen von Teil 1 immer größere Mengen an Leute zu sich gezogen hat.
Aber eben Leute, die eher so ein Slasher-Publikum auch schon traditionell gewesen sind und die diese Oldschool-Practical-Effekte haben wollten auch.
Ja.
Und die explizit auch diese 80er-Jahre Golden Age of Slasher-Referenz haben wollten.
Nicht gleich aber, denn der Gedankengang ist ja noch nicht zu Ende. Es geht ja nicht nur um den Inhalt von dem Film, sondern einfach auch auf das Marktsignal. Und wenn plötzlich die großen Studios sehen, scheiße, da kommt irgend so ein durchgeknallter Damien Leone mit 100.000 Euro oder Dollar um die Ecke und das junge Teenie-Publikum feiert das tierisch ab, aus was für Gründen jetzt auch immer. Mhm. Ich glaube auch, dass das richtig ist, was du sagst, dass das einfach Oldschool-Slasher-Practical-Effekte sind, aber auf das Niveau von heute gehoben, sodass du im Prinzip jetzt wieder den Effekt hast, den vielleicht Leute in den 80ern mit Freitag der 13. hatten, nämlich dass die Eltern sagen, was ist das für eine kranke Scheiße.
Man muss auch sagen, der letzte Scream-Teil zum Beispiel ist der erfolgreichste aller Scream-Teile bisher im Franchise und es gibt jetzt wieder auch ein starkes Signal, dass die Parodie auf Slasher-Filme, Scary Movies, auch zurück in den Kinos.
Ja, es ist alles wieder zurück. Die Jugendlichen sind bereit. Und selbst bei so einem mittelmäßigen Film wie Passenger, den ich neulich im Kino gesehen habe, haben die Teenager am Ende geklatscht. Die haben sich so erschrocken, die haben gekreischt, die haben geschrien, die hatten Spaß. Also der Raum war voll. Und dann haben natürlich nicht alle geklatscht, aber so 10-20%, und das macht natürlich Eindruck. Und für dieses Event gehen die Leute hin, und auch schon bei Smile haben sich ja die ganzen Teenies gefilmt. Und
gehst du auch für dieses Event hin, nicht weil du auf besonders junge Menschen stehst, sondern weil es manchmal ja ganz schön ist, als so abgeschlaffter, etwas ermüdeter Genre-Konnoisseur ein Genre durch frische Augen zu sehen. Ich zeig Leuten Filme, die mir sehr am Herzen liegen, gerne, weil ich beim Moment einer Erstbesichtigung dabei sein möchte.
Ich mache das, weil ich die Filme einfach im Kino sehen will und nicht immer in die Pressevorführung komme. Und eigentlich gehen mir die jungen Leute oder auch ältere Leute eigentlich auf den Sack, weil meistens kommen die dann zu 10 mit einem riesigen Eimer Popcorn rein, wenn der Film schon angefangen hat, setzen sich um einen herum und erzählen erstmal, was die letzten 3 Jahre am Schulhof los war. Und das finde ich nicht gut, nein. Aber es ist dann, wenn sich dann so der Fokus doch auf den Film verlagert und am Ende da Freude herrscht, dann finde ich das auch schön, ja.
Ich habe herausgefunden, dass ich Horrorfilme überhaupt nicht gerne alleine gucke und dass ich liebe es, sie im Kino zu gucken. Und ich frage mich, ob das bei Romcoms jetzt ähnlich ist. Leute gucken gerne Romcoms zu Hause, Romcom-Serien sind super erfolgreich. Aber im Kino laufen Romcoms praktisch gar nicht mehr, bis auf ein, zwei Ausreißer. Als ob Leute kollektiv entschieden hätten. Horrorfilme wollen wir im Kino gucken, Romcoms gucken wir zu Hause.
Ich denke, Action und Horror sind einfach super fürs Kino.
Ja.
Wenn viel passiert, was körperliche Reaktionen hervorruft, wenn man A und O rufen kann und es kommentieren kann und so.
Wobei, muss man sagen, einer der größten unerwarteten Netflix-Erfolge der letzten Jahre ist die Fear Street. Mittlerweile ist es, glaube ich, eine Quadrilogie.
Ja, ja, ja.
Also
Fear Street.
Prom Night war der letzte, glaube ich.
Ich sage nicht, dass Horror zu Hause nicht funktioniert. Die Hype-Serie des Moments nach den schwulen Eishockeyspielern letztes Mal.
Heated Rivalry.
Ja.
Habt ihr auch schon drüber gesprochen?
Nein, haben wir nicht drüber gesprochen.
Nummer 1 bei Prime ist auch irgendeine
Eishockey-Serie.
Alter, wer hätte gesagt, das ist Eishockey? Gerade was Stanley Cup, das größte Ereignis in der Eishockey-Welt, hat keinen interessiert. Aber alle wollen rumknutschen mit Eishockeyspielern.
Der Stanley Cup hat niemanden interessiert, weil die New York Knicks NBA-Champion geworden sind und weil Fußballmeisterschaft ist. Aber der Stanley Cup hat auch ein paar Leute.
Kommen wir zurück zum Momentum von Backrooms. Fangen wir mit dem mal an, ja. Bernd, du warst ja neulich, als wir den Kino gesehen haben, so begeistert, dass du meintest, du hast die Zukunft des Horrors gesehen.
Ich habe versucht, dich anzuturnen auf Backrooms. Und ich behaupte Folgendes.
Das klingt so wie so ein sehr schmieriger Chat.
Hey, magst du nicht auch
in meine Backrooms kommen?
Magst du nicht auch mal gern Bilder von
eingeölten? Also, und wenn ich Backrooms sage, dann meine ich mal von hinten rum rein.
Ja, ja. Ah, das wird doch schön. Also, du warst
okay, bevor wir über die Details von Backrooms sprechen, werde ich eine These konstatieren und ihr könnt sie zerfetzen. Das ist mir egal, sie wird stolz
und die Zeiten überdauern.
Die nächsten, meinst du die nächsten 30
Backroom
Sekunden?
Macht etwas unglaublich Seltenes. Backroom erfindet ein neues Bild im Horror. Es erfindet eine neue Mythologie.
Entschuldigung, war nur so ein. Ich hatte das. War
und
nur
das
so, ein,
ist
so eine
der
Art Pferdeviren.
Ja, weil du die Poesie nicht siehst.
Ich habe über Anselms nicht Resthof, sondern Gnadenhof
nachgedacht. Oh Gott, wir haben ganz vergessen, dass wir die Flimmerfreunde sind.
Ja. Nein, sagen kann man das nicht doch dann.
Ja, okay, schieben wir das jetzt. Ja, das macht ihr alles, um mich zu sagen.
Oder wir machen das hier bei so
viel.
Mir egal, lass uns die Flimmerfreunde noch.
Wo die Titlecard erst nach 20 Minuten kommt. Ja. So, batz.
Ich habe das Gefühl, Anselm, seit du dabei bist, es entwickelt Kai eine Art von Keckheit, die mir nicht passt.
Anselm hat sich vor dem Abaton von...
Er versucht, sich vor dir zu produzieren.
Bernd und ich haben uns vor dem Abaton über Gio La Testa, Todesmelodie, a.k.a. Duck You Sucker von Sergio Leone in die nicht wörtlichen, aber rhetorischen Haare bekommen, weil Bernd irgendwas von Agi-Pop und Marxismus für Arme und ich unsterbliches Meisterwerk geredet habe und er hat sich...
Schließt sich ja nicht aus.
Ja, es geht, glaube ich, eher um Faschismus, aber mehr Dissens für unseren Podcast gewünscht. Er meint, er hat gesagt, wenn wir so viel Dissens auch mal im Podcast an den Tag legen würden.
Streberleiche, Kai Otto. Wir sind eure
Flimmerfreunde.
So, darf ich jetzt bitte
endlich mal zu Wort kommen.
Jetzt erklär doch. Kannst du
das wäre mir auch wichtig. Lass doch mal Bernd reden.
Hier jemand rein. Wir sind in einem öffentlichen... Was sind die Zinnwerke eigentlich? Zinnwerke Wilhelmsburg
sind ein Gebäude. Also die Zinnwerke Wilhelmsburg sind der Verbleib der historischen Zinnwerke mit der Honigfabrik zusammen und einigen leerstehenden Gebäuden, unter anderem auch der jetzt abgerissenen Soul Kitchen Halle. Und hier in diesem Anbau der Zinnwerke haben sich verschiedene Kreativschaffende, NGO-Mitarbeitende Menschen halt angesiedelt, die hier ihrem Tagwerk und auch manchmal ihrem Nachtwerk nachgehen und wir versuchen verschiedene soziale und kostenlose Angebote zu machen. Es gibt zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt, wo man sein Fahrrad kostenlos reparieren lassen kann unter Anleitung. Es gibt eben die Nähwerkstatt, für die jetzt jemand gerade geklingelt hat. Es gibt gemeinsames Brotbacken aus Sauerteig in einem draußen stehenden Ofen. Solche Sachen und deswegen klingelt hier gerade die Tür, weil jemand eines dieser Gratisangebote nutzen möchte und wir befinden uns hier im Konferenzraum, der allen MieterInnen, wenn sie ihn rechtzeitig buchen, zur Verfügung steht. Freundlicherweise Ich habe ihn nicht rechtzeitig gebucht, hat sich die Nähwerkstatt in einen anderen Raum.
Erinnere mich daran, dass wenn ich dich nächstes Mal was frage, dass das eine Ja- oder Nein-Frage ist.
Also auf jeden Fall ist das ein Podcast für sehr, sehr starke Nerven.
Weil diese Spannungskurve, die ist jetzt schon so steil. Was ist jetzt mit Backroom, verdammte
Falls
Scheiße?
Falls ich ein kaputtes Fahrrad habe, bringt es Donnerstag in die Zunge.
Du hast gefragt, ich habe geantwortet.
Ja, ich wollte nicht wirklich, dass du antwortest. Das hörte man doch raus. Du bist so unsensibel.
Dein Fundament okay, alles Desinteresse.
Obsession?
Nein, Backrooms.
Beide Filme, Obsession und Backrooms, sind besonders, und das merkt man in der Art, wie die Kids drüber reden, wenn man online unterwegs ist.
Wenn du jetzt erzählst, dass du mit deinen Kids in Foren abhängst, dann klingt das auch irgendwie falsch.
Ich kriege alles angespült.
Das war aber bei Smile auch schon so.
Ja.
Da wurde auch in den Foren ganz schön.
Ja, Smile findet auch ein Bild und
wegen
auch
der viralen
Kampagne. Mythologie um diesen Drang zu gefallen, der Welt dieses lächelnde Botox Antlitz zu bieten.
Können die jungen Leute relaten.
Aber lächelndes Botox-Antlitz, Pearl endet doch auch mit einem 5 Minuten Mia Goss lächelndes Botox-Antlitz-Smile. Aber hey,
aber lass uns mal bei Backrooms bleiben. Da ist ja was neu.
Jetzt du bist so strukturiert, Antlitz.
Backrooms findet Bilder und findet eine Mythologie für ein vages Unbehagen, das schwer verbalisiert werden kann. Und das ist der Punkt, wo Filme am mächtigsten sind, wenn sie über Dinge sprechen können, die nirgendwo sonst besprochen werden können. Was sind die Backrooms? Es sind Räume, die offensichtlich irgendwie Nutzräume sind, Büroräume, die irgendwie hinter den normalen Räumen so halb versteckt sind, aber sie werden scheinbar nicht bewohnt, aber sie werden sind vollgemüllt von Sachen, die vielleicht mal nützlich waren, aber jetzt nicht nachvollziehbar angeordnet sind. Und es sind also Räume, die eigentlich für Menschen gedacht sind, aber sie sind menschenleer. Und dann findet man raus, dass es aber Wesen dort gibt. Es gibt Gesetzmäßigkeiten und man bewegt sich nicht gefahrlos durch diese Räume. Aber und letzten Endes verschlucken sie uns, zerstören uns und verzerren uns. Und das Unbehagen, das diesen Bildern und dieser Mythologie zugrunde liegt, ist das Unbehagen, das wir alle haben, dass diese Welt nicht für uns gemacht ist, dass diese praktischen Bürolösungen uns mental zerstören.
Aber das ist ja nicht fundamental neu. Das ist ja auch etwas, was man bis zu einem gewissen Grad in David Lynch-Filmen sieht, in Ideen auch sowas, selbst in sowas wie Stranger Things findet. Also ich finde
The Shining, das obere Hotel ist auch ein liminaler Ort.
Luminal, genau.
Weil die einfach
diese Idee,
nicht
auch diese Idee,
Hotel.
dass Erinnerungen an Erinnerungen sind und so Echos auf Echos, was das ja Backrooms auch aufnimmt, das sind ja alles Sachen, die man auch in anderen Genrefilmen schon gesehen hat. Also
bei Shining ist das Hotel ein Hintergrund. David Lynch folgt einem Traum, aber hier die Backrooms, es sind die Titelhelden, es sind die Titelcharaktere.
Nee, das
Films.
Hotel
sie
ist entscheidend.
Ja, aber diese Cube-Filme zum Beispiel sind doch diese Escape, diesen Escape Room-Hypen mit sich gebracht haben, haben ja auch den Raum als zentralen Charakter. Also ich glaube, dieses Raum als zentraler Charakter ist jetzt nicht sensationell. Also
ich möchte dir trotzdem recht geben, Bernd, dass da was Neues für mich drin ist. Nicht nur, weil die Backrooms eben eigentlich ursprünglich ein Internetphänomen waren und so YouTube-Videos gewesen sind. Und eigentlich der junge Mann, der das dann gedreht hat, schon geübt hat mit solchen YouTube-Videos, dieser Kane Parsons. Mhm. Sondern auch, weil anders als bei Shining, da auch noch, also ein Hotel ist ein anderer Ort als so ein Möbelendlager und diese fensterlosen, gelbstichigen, von Leuchtstoffröhren durchsummten Gänge und Räume, weil da noch eine etwas andere Stimmung aufkommt, nämlich die Frage,
verstehe ich hier noch den Zusammenhang? Bei dem leeren Hotel weiß man ja, wofür das eigentlich mal da war. Es ist auch ein liminaler Ort, so ein Schwellenort. Ne? Aber hier, finde ich, ist, verzeih mir das, Bernd, die Kritik am Überkonsum und an den Bullshit-Jobs und an der seelenzerfetzenden Unmenschlichkeit unseres Wirtschaftssystems noch viel, viel spürbarer.
Die Idee
jedes Wirtschaftssystems, würde ich sagen.
Das Verhältnis zu diesen Räumen und die Einordnerbarkeit ist bestimmt auch etwas, was über die letzten Jahrzehnte mit so die Online-Formen sind ja auch auf Engines davon gebaut, mit so Ego-Shooter-Level-Design einhergeht.
Genau,
das ist eine gewisse sozusagen Grundvertrautheit mit dem Raumkonzept gibt und dann zum Beispiel in der POV dieser alten VHS-Kamera und diese Kargheit und Unfreundlichkeit der Räume, es sagen ja einige Leute, dass Osgood Perkins womöglich inszeniert, alles Quatsch, der junge Mensch ist 2021, hat das schon selber gemacht, aber das Set-Design und die Ausstattung erinnert schon auch sehr an frühe Osgood Perkins-Filme, finde ich.
Wie heißt denn die andere Apple-Serie, die im letzten Jahr rauskam, wo Leute
Severance.
Ja, genau. Auch ist ja auch das Gleiche.
Also es könnte, wenn man da zuerst reingeht, könnte es auch die Raumwelt aus Severance sein, genau. Das stimmt.
Das ist ganz was anderes. Severance ist alles weiß und hier sind die Räume gelb. Unterschied wie Tag und Nacht. Okay, ein
Blödsinn. Ben muss aber auch schon ein bisschen aufpassen.
Paulana Spezi Zero, wollen wir doch mal sehen, was das bietet für uns. Ja. Anselm, du rätst ab, du sagst, da ist Aspartam drin, du hast Paulana Spezi mit
Zucker.
Mit richtig
guter
Sirup.
Denn der neue Trend geht jetzt dahin, ja, Stevia-Getränke mit Ballaststoffen zugesetzt als Limo-Ersatz zu verkaufen, mit Limo-Geschmacksarten wie Sprite und Fanta. Habe ich nicht gekauft. Prohibitiv teuer, bin ich aber demnächst auch mal
ich
mit.
Ich mache jetzt hier den Chunk auf, esse aber nur ein Stück davon.
Ja. Warum?
Mich Schokolade nicht so interessiert.
Was ist falsch mit dir, Anselm? Du willst den Kaffee nicht, du willst...
Ja. Ja. Das Schlechte am Podcast ist, dass ihr Anselm nicht sehen könnt, weil wenn ihr ihn sehen könntet, wüsstet ihr, warum es gut ist, dass er nur ein Stück von diesem Riegel ist, weil wir drei sehen alle scheiße und verkommen aus und Anselm sieht total gut aus.
Das ist von der Box. Du schreibst gerade ein Buch übers Boxen, richtig?
So ist es. Aber ich möchte über Backrooms reden, weil ich
fand, aber Film, doch
können wir den Riegel
so gefällt stehen lassen, was ich gesagt habe?
Ja. Ich fand den Film nämlich ziemlich gut, weil ich es geil fand, dass Räume da so eine wichtige Rolle spielen, weil mir die Räume auch sehr gut gefallen haben, weil die auch meine Fantasie angeregt haben, weil ich die Figuren interessant fand und auch gut geschauspielert fand und weil ich es mochte, dass der Film so ein bisschen nach anderen Regeln zu spielen scheint, als man es in vielen Horrorfilmen gewohnt ist und einfach seltsame Schnitte macht, die man nicht erwartet, manchmal sehr lange Einstellungen hat, dann wieder dieses Geschüttel mit dem Found-Footage-mäßigen Videokamera-Gedöns und dann so entrückte Sequenzen hat, wie eine Möwe fliegt durch diese gelben Räume. Und das fand ich toll. Was ich nicht toll fand, und deswegen hat der Film mich jetzt nicht so begeistert, war, dass es am Ende doch so Erklärungsangebote gibt, die auch schon auf die YouTube-Reihe zurückgehen, die dann deutlich altbekannter, vertrauter sind als das verstörende Element, das in so einem Raum, in solchen Räumen liegen kann. Weil ich fasse mal grob zusammen, das ist vielleicht ein bisschen ein Spoiler, aber Mann übernimmt nicht genug Verantwortung und suhlt sich in der Opferrolle und ein böser Konzern will Profit machen. Das sind so Geschichten, die sind fast so alt wie der Horrorfilm. Und die interessieren mich dann nicht.
Wir haben darüber gesprochen, dass man das Gefühl gehabt hat, bei jemandem wie David Lynch kommt es genuin aus einem Unterbewusstsein heraus und muss sich irgendwie Bahn brechen. Und hier hat man schon das Gefühl, dass jemand Genre-Konnoisseur ist bis zu einem gewissen Grad und sich über Genre-Versatzstücke und Ästhetiken eines Genres auch bewusst ist und eben damit auch irgendwie ein bisschen wie in einem Puzzlespiel arbeitet, ohne dass da irgendwie eine klare künstlerische Vision vielleicht so dahinter ist.
Da ist tolles Handwerk dahinter und eine gute Grundidee. Aber da wurde dann ein Drehbuch und eine Story drüber gemacht, würde ich mal sagen, die völlig okay ist, das funktioniert.
Ja.
Aber beides zusammen ergibt keinen
kein Shining oder kein Mulholland Drive.
Ich würde auch so weit gehen, dass hier, also abgesehen davon, dass A24 Merchandise-Artikel verkauft, dass A24 durchaus bewusst ist, dass Horror, darüber haben wir gesprochen, immer zurückkehrt und dass ein erfolgreicher Horrorfilm fast immer in einem Franchise endet und dass hier auf jeden Fall Andockstellen für potenzielle Sequels, Spin-off, Universums, Franchise-Erweiterungen auf jeden Fall mit eingebaut und eingepreist worden sind in das Konzept dieses Films. Das ist ja auch an sich nicht verwerflich. Und ich finde auch, es ist ein durchaus gelungener Film. Auch in so, in diesen Forced Perspectives und dieser Lynch-Effekt von Möbelstücken in Räumen, durch die sich bewegt wird, absurd groß machen. Okay, wir entschuldigen uns für diese Klingel. Das wird jetzt noch ein paar Mal
Das ist passieren. Ein geiler Jumpscare vielleicht, wenn ihr das zu Hause nachts im Dunkeln hört, den Podcast.
Oder noch Kopfhörer. Einige Leute hören den Podcast ja auch zum Einschlafen. sind dann so gerade weggedöst bei...
Ich bin absolut sicher, dass Backrooms deshalb so ein Hit ist, weil gerade genug erklärt wird. Es bleiben noch viele Sachen offen für Backrooms 2 bis 23, wenn die dann irgendwann kommen. Man kann dieses Backrooms-Franchise beliebig erweitern mit anderen Schauspielern, mit einer erweiterteren Mythologie. Aber jetzt haben wir das.
Und aber das kann das irgendeiner von euch unheimlich? Das ist so ein
Schaden. Du hast den Film auch gesehen. Was ist deine Einschätzung zu dem Film?
Ich war überhaupt gar nicht so begeistert. Mich hat er ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt, weil sich bei mir dieses Unwohlsein nicht eingestellt hat. Ich finde so.
Du magst diese Räume einfach.
Ich finde diese Räume reizvoll.
Ja.
Und dann war ich einfach auch ein bisschen genervt von den sogenannten Special Effects, weil wenn man immer sofort erkennt, wie es gemacht ist, finde ich es ein bisschen lame. Ich will da schon ein bisschen auch überrascht werden und darüber nachdenken müssen, huch, wie haben die das denn jetzt hingekriegt? Und das finde ich in dem Film einfach ein bisschen zu offensichtlich.
Welche Special Effects meinst du?
Also ich meine sowohl die Figuren, also die Monsterfiguren, die sehen halt sehr hölzern aus. Und
hat ja auch ein Holzbein, die eine Monsterfigur.
Ja, genau das meinte ich. und auch die digitalen Effekte, wenn unsere Hauptfigur durch eine Wand geht und so, das sieht einfach nicht richtig.
Okay. Ist es immer noch ein Low-Budget-Fan?
Das ist mir egal.
Okay. Mich hat das alles überhaupt nicht gestört. Ich habe schon so viel schlechtere Effekte und so viel miesere Monster gesehen. Was man vielleicht nicht an super Budget hat, hat man aber an lustigen Einfällen.
Fandst du ihn unheimlich, den Film, Bernd?
Es war so eine Art, es ist mehr ein Mutfilm. Mm. Es ist mehr so ein Innenarchitektur-Bedrückungsmutfilm. Und deshalb ist es anders als The Shining, weil hier ist nämlich die Innenarchitektur das Monster. Mm. Und ich habe oft Diskussionen an, du kannst doch eingeben, wenn du auf Social Media unterwegs bist, Backrooms, und dann sind da ganz viele Unterhaltungen und Leute sind fasziniert von dieser Welt und Leute sehen da, Leute sehen Backrooms und es wird ihnen zum ersten Mal was klar auf, also zum ersten Mal wird ihr Lebensgefühl
Der Verblendungszusammenhang.
Auf
das ist schön.
Und deshalb ist das so ein Hit und deshalb, es ist vielleicht nicht so ein Kunstwerk wie Mulholland Drive, es ist vielleicht nicht so hundertprozentig realisiert wie The Shining, das hier ist ein ganz eigenes Biest. Und wenn neue Mythologien etabliert werden, dann holpert es vielleicht an der einen oder anderen Stelle und die Macher wissen selbst nicht genau, wo sie was wichten sollen. Hey, das ist das Problem, fand ich, dass der Regisseur jung ist. Er hat Profis, die ihm geholfen haben. James Wan, Oscar Perkins und er hat einen Drehbuchautor zur Seite und seine Hauptdarsteller, das ist fast sowas wie ein Zwei-Personen-Stück über weite Strecken.
Die beide Oscar nominiert.
Beide Oscar nominierte Darsteller.
Renate Revison.
Die Hauptdarsteller sind.
Norwegerin, wie spricht man das?
Die sind beide über jeden Verdacht erhaben und spielen wirklich gut. Und Aber das sind Leute,
die... Ich glaube, Reigns wäre vielleicht auch so. Also
die Rollen,
Reigns wäre, ja.
Die Rollen, die diese spielen, also ein Möbelhausbesitzer, der sich anstrengen muss, um seinen Kopf finanziell und über Wasser zu halten und seine Therapeutin, die in seine Welt reingezogen wird. Das sind eigentlich mehr so Midlife-Crisis-Charaktere, die, sage ich jetzt mal, dieser Teenager-Regisseur gar nicht erfassen kann. Das ist wahrscheinlich das kommt mehr von der Crew um ihn herum, von seinem Drehbuchautoren. Und ich finde, das merkt man.
Mir zu identitär, das.
Das Verrückte ist ja, dass Renate Reigns für Oscar nominiert gewesen ist. Ich weiß nicht, ob sie deswegen die Rolle bekommen hat. Für einen Film, der Sentimental Value heißt.
Ein Film ist, dessen
Protagonist auf eine Art und Weise ein Haus ist.
Ja.
Und die Geschichte dieses Hauses und auch was von dieser Geschichte des Hauses noch anwesend ist. Es gibt ja auch andere Filme, wie hieß denn der deutsche Oscar-Kandidat von
In die Sonne schauen,
der ja auf eine ganz ähnliche assoziative Art und Weise mit Erinnerung
aber natürlich viel ernster und besser, der bessere Film auf jeden Fall
In die Sonne schauen
mit einer größeren Vision.
Aber
das Leichtfüßige bei Backrooms, also auch diese Humoreinsprengsel, zum Beispiel als der Clark in seinem Möbelhaus ein Video drehen will mit sich als Pirat, das fand ich schon auch gut.
Ja,
das absolut. Das hat dem Film gut getan und ich mochte auch die Figuren, weil die beide nicht glatt und sympathisch, sondern irgendwie eigenwillig waren.
Die junge Tochter aus Shrinking, der lustigen Feelgood Apple TV Psychiater-Serie spielt seine Shop-Assistentin, die auch mit in die Backrooms hineinkommt.
Und dann der Hauptdarsteller heißt ja Chiwetel Ejiofor, oder wie spricht man das aus?
Bei Aussprachen.
Ja, muss man sich dazu denken, aber genau. der schafft es schon, einfach eine Figur, die im Prinzip jetzt nicht besonders sympathisch oder spannend oder komplex zu sein scheint, so darzustellen, dass ich mit dem mich sehr stark verbinden konnte.
Das fand ich schon darstellerisch gut. Was ich interessant finde an der Figur, und das verbindet ihn auch ein bisschen mit dem Protagonisten Obsession, ist auf so eine Art und Weise der wehleidige, die Welt schuldet mir was, moderne Mann. Wir bekommen nie die Perspektive seiner Ehefrau, die ihn vor die Haustür gesetzt hat, erzählt, sondern wir bekommen eigentlich immer nur seine vermeintliche Opferperspektive.
Die bekommen wir, weil die Therapeutin schmeißt es ihm um die Ohren.
Naja,
ganz am Ende bei einer
sie,
letzten
Auseinandersetzung. Es ist eine angenommene Perspektive.
Wir wissen, dass sie recht hat.
Wir bekommen diese Figuren
nicht präsentiert. Zu eindeutig gibt es nicht in meiner Welt. Ab und zu muss man Sachen auch mal klären und dann ist gut.
Was ich sagen will ist,
wir kriegen die Perspektive.
Sie gibt ihm das Kontra einmal in der Session. Und dann gibt sie ihm ein sehr unfreundliches Konter, aber wir bekommen diese Frau als Figur eben nicht zu sehen, sondern wir bekommen seine Erzählung der Dinge, die sich zugetragen haben. Wir wissen nicht, ist er wirklich Architekt? Das ist seine Erzählung, dass er Architekt ist. Und ist das sein Haus, aus dem er geflogen ist? All das sind Sachen, die nur in seiner Erzählung und seiner Wahrnehmung der Dinge passieren. Und der Protagonist von Obsession ist auf eine Art und Weise ähnlich gelagert als männliche Figur, die irgendwie zu kurz gekommen ist und nicht das bekommt, was von dem sie glaubt, dass es ihr zusteht.
Sollen wir zu Obsession jetzt schon wechseln?
Fände ich
okay, oder?
Ihr macht doch alles, um mich nicht meinen Garn spinnen zu lassen.
Nein, aber du hast doch schon rübergebracht, dass wir jetzt hier ein ganz neues Phänomen am Wickel haben. Das ist ja toll.
Ich wollte ein neues Horrorphänomen wie Backrooms
muss ja nicht heißen, dass der Film ein Meisterwerk
war,
sondern das ist ein tolles Phänomen, aber ein...
Es war der bescheidene
interessanter
Versuch,
Film.
Es war der bescheidene Versuch, eine Überleitung zum nächsten Film zu
schaffen. Ich habe sie ja auch ergreifen wollen.
Und wenn du jetzt noch was zu Backrooms zu sagen hast, dann weißt du, dass wir hier immer zurückgehen
können. Ich habe schon verstanden.
Hast du offensichtlich nicht.
Also ich finde, die Hauptfigur hat Gemeinsamkeiten und Unterschiede in beiden Filmen.
Absolut.
Ne, die Gemeinsamkeit könnte sein, Männer, die denen was fehlt, sag ich mal. Dem einen fehlt Anerkennung als Architekt, vielleicht Verwirklichung seines Lebenstraums, vielleicht auch einfach Selbstliebe, eine Position auf dem Affenfelsen, mit der er sich zufrieden geben kann. Der andere, deutlich jüngere aus Obsession, ich glaube, der heißt Bear, also eigentlich Baron, Spitzname Bear, der
sehnt sich wirklich nur nach Nähe, Liebe, Verbindung. Der ist bei seiner Großmutter aufgewachsen, die ist jetzt gerade gestorben. Er scheint gar keine Eltern mehr zu haben. Der ist sehr alleine, der wird ziemlich verklemmt, in sich gefangen.
Er ist auch ein Topos aus so zahlreichen amerikanischen, also
Rom-Coms,
Rom-Coms und Teenie-Komödien. Diese Figur, die... Das war, da ist die Klingel. Das wird nicht das letzte Mal bleiben in diesem Podcast, aber nimmt es als lustiges Partygeräusch dazu. Er ist auf jeden Fall so eine, diese Figur, die quasi das Ohr ist für das schöne Highschool-Mädchen, das mit dem Jock, mit dem Quarterback zusammen sein muss, aber sich halt bei ihm ausdrückt und der irgendwie eine romantische Erwartungshaltung völlig zu Unrecht daraus entwickelt und einen romantischen Anspruch. Das ist nicht diese Figur 1:1, aber an diese Figur angelehnt,
ja, aber dieses,
ist diese Figur
dieses,
auf jeden Fall ein Stück
zu,
weit.
Dieses zu Unrecht finde ich schon so wertend, sondern es ist doch einfach so, er findet nun mal die Nikki toll und die sind befreundet, die sind zusammen mit anderen in einer Clique.
Genau,
er stellt sich es einfach so vor, wenn er mit dir zusammen wäre, dann erfährt er so ein Upgrade, dann ist er nicht mehr der Mensch, der er glaubt zu sein, ein armer, einsamer, verklemmter, etwas, ja,
aber es gibt ja
in sich gefangener und nicht so toller Junge und deswegen ist es ja
es gibt ja die Hoffnung. Oder auch ein bisschen
Erwartung.
Ihr macht
das in dem Podcast so, dass ihr nicht zuhört, sondern schon währenddessen gleichzeitig selber den Text
da setzt. Siehst du, was ich hier aushalte.
Nee, das machst du am meisten, Bernd.
Ich habe mich jetzt seit einer halben Stunde gar nicht mehr gemeldet.
Gefühlte halbe Stunde. Nein, lass mich den Gedanken kurz zu Ende sagen, Kai. Ich finde nicht, dass man jetzt so sagen kann, er leitet da Ansprüche ab, die völlig fehlgeleitet sind, sondern er wünscht sich erstmal einfach nur
deswegen habe ich ja auch gesagt, das ist diese Figur oft. Es gibt so zwei Männer, also einer meiner liebsten Bands Descendants hat einen Song I'm the One und dann Hope, beide Songs davon, die davon an, irgendwann wird sie schon bei mir landen und sehen, dass ich das einzig Wahre bin. Das ist die Grundkonstellation dieser, der Schatten ist meinetwegen dieser Figur, in der die angelegt ist, dass die Figur an der Stelle anders ist, da würde ich absolut zustimmen und würde ich dir auch recht geben. Aber natürlich hat sie trotzdem eine Hoffnung und ein bisschen die Erwartungshaltung, dass wenn sie sich auf die richtige Art und Weise, damit beginnt ja der Film mit so einem Offenbarungsgespräch, offenbart, dass romantische Gefühle dann womöglich erwidert werden.
Ja, das ist noch gar nicht so klar, weil er will es vielleicht auch einfach nur machen, um es mal los zu sein. Ne? Also ich sag das deswegen, weil ich diese Figur von diesem Bär erstmal sozusagen in Schutz nehmen will, um dann zu zeigen, was der Film mit dem Zuschauer machen kann oder mit der Zuschauerin, nämlich diesen scheinbar harmlosen Typen eigentlich zu einer extremen Bedrohung aufzubauen. Ne? Und das ist ja halt das Spannende. Aber ich habe am Anfang den einfach nur als jemand gesehen, der einsam ist, mit dem ich mitleiden kann, der mir leid tut, der nicht weiß, wie er sich einem Mädchen da jetzt nähern soll, was auch schwer ist, wenn du seit 3 Jahren befreundet bist. Also das ist ja auch eine blöde Situation. Und vielleicht hat er da auch jetzt nicht viel Ahnung, dass er sich das abschminken sollte, weiß ich nicht. Und dann übt er halt da mit einer anderen, wie kann man sich jetzt offenbaren?
Mit der Kellnerin, zusammen mit seinem
guten Freund. Und als dann die Situation mit dieser Nikki so ist, eine großartige Szene, wie die im Auto sitzen und er will es ihr sagen und sie verhält sich so unglaublich realistisch, nämlich so zugewandt, freundschaftlich, verspielt, er ist so ein bisschen verdruckst. Und immer wenn er kurz davor ist, es sagen zu wollen, gibt's wieder ein Signal von ihr, wo er sich denkt, das hat keinen Sinn. Und diese Szene ist sehr lang, so wie viele Szenen im Film sehr lang sind und dadurch so wirkungsvoll.
Aber das ist extrem gut geschrieben. Also auf eine Art ist Obsession in vielerlei Hinsicht ein überlegener Film. Es ist im Kern 4-Personen-Kammerspiel. Und das wird verbunden mit der klassischen Horrorgeschichte The Monkey's Paw, die Affenpfote.
Genau.
Also pass auf, was du dir wünschst.
Es könnte wahr werden.
Und oder die Amerikaner sind auch viel mehr besessen von diesem Zeug. Also die haben so Redensarten wie in deinen Träumen beginnt die Verantwortung.
Das sind Protestanten, daher weht der Wind.
Protestanten,
da ist man schon für seine Gedanken verantwortlich und seine Wünsche, nicht nur für seine Taten.
Und das ist eigentlich
Unterschied Schuldkultur, Schamkultur.
Was Obsession so super, super schlau und gelungen macht, ist, dass es praktisch die älteste, das älteste Geschichtenklischee überhaupt gibt. Gibt's auch in Tausend und eine Nacht wahrscheinlich und in irgendwelchen Sagen, dass du dir von Rumpelstilzchen irgendwas wünschst oder keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Und dann
ja.
kriegst du das und alles wird furchtbar. Mhm. Das ist wirklich das älteste Klischee.
Genie aus der Flasche.
Und an diesem alten Klischee hangelt sich der Filmemacher empor und zeigt uns, wie die Kids ticken. Und die Online-Diskussionen über Obsession sind noch zehnmal inniger und leidenschaftlicher als die Online-Diskussionen über Backrooms. Mhm. Backrooms fasziniert Leute, aber Obsession wühlt
Obsession auf. Ja. Obsession hat, wie du gesagt hast, auch das tightere Drehbuch. Und die Szene, die Anselm gerade beschrieben hat, die ist von dem, was man in der griechischen Mythologie Peripetie oder im griechischen Drama Peripetie nennen würde, gekennzeichnet. Also wir bekommen ein Signal, das könnte funktionieren und dann wird um 180 Grad gedreht. Und
das mehrmals sozusagen und total in kurzer Zeit.
Genau, das ist ja eigentlich ein altes Drehbuchhandwerk, dramaturgisches Mittel, wenn Leute Drehbücher schreiben. Und beim Drehbuch ist einfach Obsession sehr viel versierter. Wie hat er dir gefallen, Ben?
Jetzt schon?
Ja.
Bin ich schon dran?
Du bist immer dran, aber es ist dir einfach egal. Das ist,
was dich ausmacht und weshalb wir dich nicht ersetzen können. Und weiß Gott, haben wir es oft genug versucht. Gib mir doch mal einen Kaffee, während Ben sich sammelt.
Ich würde auch einen nehmen, bitte.
Ja, ich schenk aus.
Dann möchte ich auch einen.
Ja, ich tue, was ich kann.
Nein, Ben, du musst jetzt arbeiten. Den Satz sagen.
Die Zuhörerinnen können jetzt auch mal kurz
ich nehme
nach diesem ganzen Gehalt von Talk.
Ich nehme mit.
Du willst mit Milch?
Mit viel Hafermilch.
Damit viel Hafermilch.
Mit viel Hafermilch.
Dann, wer möchte mit und wer möchte ohne?
Ich nehme mit.
Reden wir von Milch?
Ja.
Möchtest du dann? Und
Kaffee wäre doof.
Ich möchte auch mit viel Milch. Ben, jetzt hattest du Zeit, dich zu besinnen. Und jetzt möchten wir ein paar Antworten.
Vielen Dank.
Wie hat es dir denn gefallen, Ben? Die Obsession, nicht wahr?
Für mich war der wahre Horror des Films tatsächlich einfach die Vorstellung.
Entschuldigung.
Warum?
Ich weiß auch nicht, warum er jetzt schon lacht.
Weil ich hier Geräusche mache, die wie Pinkeln klingen.
Ja. Ach so, sag mal einen Satz mit Bochum und Köln in einem. Bochum die Ecke, um zu pinkeln.
Wow. Wow, okay. Wow, wow. So, lustig. Ben.
Gut, ne? Ich weiß auch nicht, wo das immer herkommt.
Warum heißt der Löwe Löwe und der
Nein, Tiger, nein, okay. nein, das hat mein Vater schon gebracht und der ist noch seit 24 geboren. Schluss jetzt.
Ben, wie gefiel dir Obsession und was war für dich der wahre Horror des Films?
Der wahre Horror des Films war tatsächlich, dass ich mir die ganze Zeit vorstellen musste und die Rolle ist ja auch ein bisschen so angelegt, wie sich Nikki fühlen muss. Ja. Also darum geht's ja eigentlich. Dass,
die Angebetete.
Die Frau, die quasi verzaubert wird und diesen Typen lieben muss. Und bei der man die ganze Zeit den Eindruck hat, dass sie diesem Zwang erlegen
ist. Nicht ganz sie selbst ist.
Dem Zwang erlegen ist, aber ein Stückchen von ihr kriegt das noch mit und deswegen bricht sie zusammen und verzweifelt und geht kaputt. Und das ist irgendwie, das ist, finde ich, das stärkste Element in diesem Film.
Und das ist so gut realisiert. Die Schauspielerin, die Nikki spielt, wenn die muss für den Oscar nominiert werden.
War großartig.
So viel Horror und so viel Schock. In diesem Film macht sie einfach mit ihrem Gesicht und mit ihrer Gestik. Sie spielt also diese ausgetauschte Frau. Aber die alte Originalfrau bricht manchmal durch. Und beide, sowohl die neue, die ausgetauschte, die ideale, dem Wünschenden zugeneigte Frau, kommt nicht damit klar, dass sie noch das Original ganz tief versteckt in sich birgt. Aber am schlimmsten, wie Ben sagte, das Original Nikki-Modell, eine freundliche, aufgeschlossene Frau, die irgendwie ihre Kleinstadt verlassen will, die irgendwelche Pläne hat. Und die
auch als einzige in dem ganzen Film kein Arschloch ist.
Ja.
Ja. Alle anderen machen Sachen aus egoistischen Motiven.
Muss man mal sagen. Nicht. Es ist okay. Einer der gleichzeitig lustigsten, bestgeschriebensten und grauenhaftesten Stellen des Films. Milder Spoiler ist, wenn unser Held Bar seinen Traum, seinen Wunsch zurückgeben will und die Konsumenten-Hotline anruft. Ja, das ist die einfachste, läppische Szene. Er sitzt im Auto und ruft über sein Handy die Konsumenten-Hotline. Hey, ich habe hier euren Zauberast und würde gern den Wunsch, kann man das doch irgendwie... Nein, das geht nicht. Und es ist so lustig und es ist so dramatisch.
Aber
es
ist komplett realisiert, diese Szene, die allein der Stimmfall des Typ meiner Konsumenten-Hotline so komplett drüber, einfach so völlig desillusioniert, ermüdet, als ob er so Anfragen bestimmt 100 Mal am Tag spielt. Und dann kommt der echte Schock. Das ist mir so durch und durch gegangen. Oh, wir haben die originalen Nikki hier. Möchtest du kurz mit ihr sprechen?
Ja, ja.
Und er sagt, ja, er möchte nicht wirklich mit ihr sprechen, aber er denkt, dass er das jetzt sagen muss. Mhm. Und dann hören wir den furchterfüllten Schmerzensschrei dieser Frau. Sie ist, also die Original Nikki ist irgendwo in der Firma dieses Wunderastes. So eine verrückte, eigentlich dämliche, surreale Idee. Und ich finde, das ist, für mich ist das, das ist mein persönlicher Horrorhöhepunkt in den letzten 10 Jahren.
Ja, ich glaube, da kommen wir zusammen, weil ich finde Obsession auch wirklich super.
Ja.
Und zwar, weil da ganz vieles drin ist, was ich an guten Horrorfilmen liebe. Das eine, mit wenig Geld, aber viel Kreativität was zu machen, dann nicht auf mega Spezialeffekte, sondern auf ein gutes Drehbuch zu setzen, auf gut geschriebene Szenen, dann sich den Mut zu haben, seiner Idee zu vertrauen und Szenen lange stehen zu lassen und nicht mit Jumpscares und Knallgewitter und Monsterspektakel anzufangen, sondern erstmal eine halbe Stunde Figuren zu zeigen. Dann, dass der Film...
Was ja auch wichtig ist, damit die Figuren einem einfach nicht egal sind. Viele schlechte Slasher-Filme haben ja das Problem, dass sie quasi einen Ensemble-Cast hatten, der komplett austauschbar ist.
Ja, die wollen es vielleicht auch nicht anders, weil das eine andere, Motivation ist. Aber was ich dann noch viel besser finde ist, ihr habt ja schon gesagt, es gibt Szenen, die sind gleichzeitig lustig und total grauenhaft.
Ja.
Der Film entscheidet das nicht für mich.
Ja,
ne? Film ist nicht tonal schwankend, sondern er macht beides gleichzeitig.
Ja. Er ist auf jeden
Fall. Man kann durch den ganzen Film durchlachen, man kann auch total verstört sein, man kann auch beides. Und der Film zeigt mir moralisch komplexe Situationen und nimmt mich nicht bei der Hand, er wirft mich rein, er lässt mich allein mit den Figuren, er erklärt mir nichts und ich muss selber entscheiden, wie ich das jeweils sehe. Und deswegen gibt's da auch Diskussionen, die auch relativ wild sind zum Teil, weil manche sagen, das ist ein widerlicher Inselscheiß und andere sagen, das ist ein Film, der total heteropessimistisch
ist. Die Idee von Monkey Paw versus gleich Date-Droge.
Ja.
Das ist eine, die online sehr oft aufgekommen ist. Aber ich bin da auch ganz bei dir. Der Film ist an vielen Stellen auch einfach ambivalent in seiner Figurenzeichnung, im Sinne von, die Figur handelt durchaus widersprüchlich und ist nicht so eindeutig, auch in dieser Beziehung. Sie zeigt vieles auf, was wir auch aus einem, jetzt ich sag mal, aus einem Bergmann-toxisches Beziehungsdrama übernehmen könnten. Aber es ist ein Horrorfilm,
Kennt ihr Audition?
Ja.
Ne, wo einem der Witwer ja erst leid tut und dann fängt er an, da so eine junge Frau zu daten, wo man schon denkt, das ist aber ein bisschen schräg, dass du die per Casting da von deinem Freund, aber er will das ja gar nicht, der Freund schwätzt es ihm auf.
Ja.
Und dann Stück für Stück merkt man, wie abgrundtief schlecht das eigentlich motiviert ist, dieses scheinbar romantische Interesse.
Ja. So, ne? Aber dann passieren ihm schlimme Dinge. Schlägt.
Und das ist ja bei Dinge, die er auch wieder nicht verdient hat. Und bei Obsession ist es ja so ähnlich. Man denkt, der Typ, ja gut, tut mir leid. Dann denkt man, weiß nicht.
Ja.
Und dann am Ende denkt man, aber alle sind Opfer in dieser Hölle hier.
Ja, aber dann
Täter.
Und Täter, ja. Also du bist auch Nikki, die ist, glaube ich, kein Täter. Wobei, ja, doch. Nein,
aber also, nee, nicht wirklich.
Ja.
Und Nikis Freundin, die heimlich in ihn verliebt ist, ist auch ein bisschen fies,
was sie macht.
Intrigant, auch zu einem Zeitpunkt, als für alle schon offensichtlich ist, dass das nicht die gesündeste Beziehung ist, die beiden führen.
Aber es tut ja auch keiner was für Nikki.
Ja.
Ne? Man könnte ja mal sagen, wenn da wirklich Liebe und Freundschaft ist und man merkt, da dreht jemand langsam frei, dann könnte man sich ja irgendwie um sie kümmern. Stattdessen wird sie von der einen Seite, ja, die ist ja bekloppt, Und von ihm wird eigentlich immer nur so, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Also ich, wie geht's mir damit? Und das ist einfach ungemütlich. Und was ich auch ungemütlich finde an dem Film ist, dass man natürlich, wenn man die Erfahrung hat, ganz klar eine Borderline-Erkrankung in Niki sehen kann.
Mhm.
Also das super impulsive, das ganz krass reagieren, die Riesenangst davor verlassen zu werden, die Mega-Eifersucht, die Gefühlsleere, die Kälte, es ist alles drin.
Die Schauspielerin von Niki,
das ist doch die Indie
Navarrete. Die ist auf einer Ebene mit Gina fucking Rowlands in Woman Under the Influence von Cassavetes.
Ja, genau. Okay.
Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber die muss eine Oscar-Nominierung kriegen. Also
und was bei mir einigen modernen amerikanischen Horrorfilmen für Teenager aufgefallen ist, dass man einfach auch mit keinem der amerikanischen Teenager, also da gibt's eine Teenager-Party und alle Gäste dieser Party sind irgendwie so rundum unsympathisch und diese Partyspiele machen irgendwie nicht wirklich Spaß und keiner, also das ist, erinnert mich an diesen, hat jemand von euch Primate gesehen?
Ja,
diesen Affenfilm. Da denkt man halt nach 5 Minuten, bitte lass all diese Teenager möglichst qualvoll und schmerzhaft ums Leben kommen.
So negativ habe ich die nicht gesehen. Nee.
Okay. Niemand von uns ist einfach so menschenfreundlich.
Ich fand die in Primate und auch hier gar nicht so auf den ersten Blick unsympathisch.
In Primate sind sie noch sehr viel unsympathischer als hier.
Die erste Szene
hier ist ja herzerwärmend mit der Kellnerin. Das ist ja
die Party, aber auch schon wieder komisch, wie sie die Kellnerin da wieder wegschicken.
Die Party-Szene in Obsession ist sehr gute Satire. Also vor allen Dingen jemand benimmt sich irre auf der Party und alle so, lass uns doch diese andere Sache noch machen. Also,
aber das Tolle ist ja,
das ist großartige
der Film,
Satire.
Der Film macht seine Satire aber so, dass er mich damit kriegt. Weil normalerweise würde es mich nicht kriegen. Ich würde sagen, jetzt will der Film mir die bescheuerte amerikanische, wohlstandsverwahrloste Gesellschaft zeigen und will sich über diese Teenager erheben. Aber irgendwie spricht der Film aus der Mitte dieser jungen Leute heraus und nicht über sie. Und dadurch gehe ich da auf Augenhöhe und kriege es dann in die Fresse. Also irgendwie der Film schafft es mich, da rein zu manipulieren, dass ich mitgehe.
Dieser junge Filmmacher, Curry Baker.
Nennen wir das Kind doch beim
Curry
Namen.
Curry Baker ist ein Meister. Und
der hat ja geübt durch seine Videos.
Ja, er hält die Dramaturgie aber immer am Laufen. Und er ist so meilenweit entfernt von einzelnen Sketch-Videos oder einzelnen kleinen
Aber da hat Shorts. Er Timing geübt, denke ich.
Hat er Timing geübt? Super. Und jetzt hat er aber auch meiner Meinung nach einen epischen Atem in diesem intensiven Vier-Personen-Stück. Mein Gedanke war wirklich so.
Er hat auch den Schnitt gemacht.
Wie ein Bergmann-Film, aber
lustig.
Aber unterhaltsam und lustig.
Und mit zwei Tor-Einlagen, die es in sich
haben. Bei Bergmann vergisst man auch immer die Jungfrauenquelle von Bergmann war Vorlage von
Rape and Revenge.
Ja. Für Last House on the Left von Wes Craven,
einer
der unerfreulichsten Rape and Revenge-Filme, wie Kai. Also, das sagte überhaupt.
Und es ist natürlich auch auf eine Art und Weise schon ein Rape and Revenge-Film mit einem selbstgerechten Vater, der
Kill Bill ist ja auch ein Stück weit.
Vielleicht ein letzter Gedanke zu diesem Hauptdarsteller-Charakter, Barr.
Ja, Michael Johnston spielt
meiner Meinung nach ist das auch so die Dekonstruktion eines Charakters, den wir normalerweise sympathisch finden müssen und wollen. Ja, der
Ben Stiller-Typ, ne?
Ja, oder Ross von Friends, so dieser eifrige Typ, der nicht so richtig sexy ist, aber der einfach so voller Liebe ist und der so überzeugt ist. Und der dann ganz am Schluss das Mädchen kriegt und dann denken wir, oh toll. Oder Ted Mosby von How I Met Your Mother.
Ja, ja.
Wir denken immer, oh, das sind doch diese tollen Typen, die so hartnäckig sind. Wir sehen den Horror dieser hartnäckigen Typen. Und vielleicht, Jungs, irgendwie, wenn sie Nein sagt, sagt ihr, okay, dann fragt ihr vielleicht nochmal nach, bist du echt sicher, weil ich bin ein super lustiger
Typ. Aber er fragt ja noch nicht mal, das ist ja schon so schlimm.
Ja.
Da holt sich ja kein Nein ab.
Und, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber wir sehen ein paar unerfreuliche Enthüllungen und wir sehen, dass der nette Typ nie wirklich so nett war, wie er selbst von sich glaubt.
Und wir sehen ein paar auch wirklich gute Gags. Die Sache, dass Horror und Comedy offensichtlich in dieser Zeit mehr denn je so dicht beieinander liegen. Absolut. Also Jordan Peele ist ja auch vielleicht einer der modernen Horrorfilmmacher, der auch aus einem Sketch-Comedy-Duo entsprungen ist. Und das wäre meine bescheidene Überleitung zu Widow's Bay von Katie Dippold, die zuvor gerade einen Disney-Haunted-Mansion-Film gemacht hat, den ich ganz schlimm und ganz grausam fand, aber der auch, der versucht,
da habe ich nur reingeguckt, der so eine, wirklich ausgemacht.
Der so eine, das ich habe den, ich habe die Pressevorführung gesehen, der aber erstaunlich erfolgreich der gelaufen
lief
auch
auf
ist.
Netflix dann, ne?
Oder? Der ist auf Disney Plus wahrscheinlich.
Weißt oder du, Disney Plus. Ja, ich habe den mal angefangen.
Ich glaube auch, die Prämisse ist schlimmer noch, ist eine Disney-Park-Attraktion. Also diese
das kann gut
gibt
sein.
Gibt es auch in Disneylands oder in diesen Disney-Freizeitparks im Angebot. Und Katie Dippold hat also auch da schon versucht, irgendwie Tonalitäten, die erstmal disparat sind und in durchaus andere Richtungen laufen, zusammenzubringen. Und hier in Widow's Bay, einer in den Quoten okay, aber im Kritiker-Ausdruck euphorisch aufgenommenen Serie daherkommt, ist die Showrunnerin dieser Show und bringt da auch etwas zusammen, was man so auf eine Art und Weise noch nicht zusammengebracht gesehen hat. Dieses kauzige amerikanische Kleinstadt-Ensemble, was wir in vielen, vielen Serien zu sehen bekommen, mit so wirklich einem bunten Potpourri von Horrortropen und Monstern und Ideen aus.
Hat man das nicht bei Twin Peaks schon so gesehen?
Twin Peaks ist auf jeden Fall gerade bei Mayor's Office, was ein bisschen der Polizeistation in Twin Peaks klären. Gleicht.
Twin Peaks ist eine amerikanische Seifenoper verbunden. Eine amerikanische Seifenoper, die existierte in einem lynchischen Albtraum.
Und eine eigene Seifenoper dazu hat.
Widow's Bay ist eine Stephen King Kleinstadt, die angesiedelt ist in der Welt von Parks and Recreation.
Ja.
Was die Sitcom ist, für die Kate Dippold gearbeitet hat. Und sie sagt, dass Widow's Bay eigentlich entstanden ist als eine Folge von Parks and Recreation. Das ist eine Sitcom, die hier nicht so bekannt ist wie The Office oder es geht um so ein Büro von so einer mittelgroßen amerikanischen Stadt, die für die Parks im Grunde ist es eine Bürokomödie wie The Office.
Oder Schitt's Creek ist auch ein oft gebrachter Vergleich.
Einfach so schräge Figuren. Aber du hast gerade gesagt, Kai, so in der Form gab es das noch nicht, so eine
etwas
kauzige, Stephen Kingige Kleinstadtwelt.
Dieses kauzige mit dem Düsteren darunter ist natürlich, also Twin Peaks ist auch eine erste Assoziation, die ich hatte, gerade bei dem Mayor's Office mit der Sekretärin da, das ist so 100% Lucy im Polizeirevier von Twin Peaks, und die Holzvertäfelung ist, glaube ich, auch aus dem Polizeirevier direkt mit übernommen worden.
Das wäre ein Vorläufer, wobei Twin Peaks irgendwie in so einer eigenen Liga spielt, die man nicht vergleichen kann. Und ich würde sagen, was an der Serie...
Und nicht so deutlich humoristisch auch ist. Also diese Serie ist ja wirklich Ted Lasso-mäßig laughing out loud. Da gibt es dann so, ich erinnere aus der ersten Folge diesen Witz, als der New York Times-Autor da ist, stehen sie in diesem Heimatmuseum und er sagt, der fragt den Bürgermeister, ich habe gehört, es hat hier auch Kannibalismus gegeben. Und dann... Nein, Kannibalismus hat es nicht gegeben. Das ist, die Leute übertreiben. Und dann stehen sie neben einem großen Zeitungsartikel, Cannibalism in the Church. Ja. Und dann sagt er, aber dieser Zeitungsartikel, ja, aber erst nach 4 Tagen.
Ja.
Also es ist wirklich, es ist teilweise wirklich, und diese Folge, wo er zum Beispiel Pilze nimmt, also die gesamte Folge teilweise aus seiner POV als Drogentrip erzählt wird, ist natürlich einfach irrsinnig komisch wie eine Simpsons-Folge.
Nee, das sehe ich anders. Das finde ich ganz lustig, dass du das so wahrnimmst, weil was mir gerade gut gefallen hat, ist, dass der Humor nicht so krachledern und so in your face war, sondern auf so eine ruhige, ja, ich würde schon fast sagen, elegante Weise amüsiert hat, die mich aber nicht zum Lachen drängen will, sondern zum, ich sage es, Schmunzeln einlädt, weil ich auch das diesem Drogentrip, das ist ja auch ein bisschen unangenehm. Ja, vielleicht, weil du gerade selber bekifft hast, ich weiß es nicht.
Aber als er zum Beispiel diese Tinktur anmischt und sie dann der Falsche trägt.
Er hält
diesen leeren Becher in der Hand.
Ich finde, das ist schon wirklich
fantastisch.
Erstaunlich guter Humor. So.
Ja.
Also,
aber über guten Humor kann man doch laut lachen.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist so ein...
du hast einen grundsympathischen Hauptdarsteller und du bist die ganze auf seiner Seite, weil das ist einfach so.
Naja, grundsympathisch, das wäre ich, auch vorsichtig mit.
Das kommt später.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Typ, der versucht, den Laden zusammenzuhalten, aber der Laden war nie zusammen. Und der Laden hat einige Flüche an der Backe, die schwer abzuschütteln sind. Aber du hast die ganze Zeit diesen eher normalen Typen, normaler Schein, der versucht, den Anschein von Normalität zu wahren, wo keine ist.
Ja,
das ist die nette Grundprämisse und das ist, weshalb ich das gut ertragen kann. Und Horrorserien muss man zu Hause gucken. Und zum Beispiel ein Haunting of Hill House, mir ist das alles zu traurig und das zieht sich so lange hin.
Du hast,
oder jetzt Netflix hat eine neue Serie, die hat schon den Titel Something Bad is Gonna Happen. Das ist sowas wie Unheilschor.
Also,
das ist wie Miserabilitätsporno. Die ganze Zeit, es ist was Schlimmes passiert, aber es wird noch schlimmer.
Warte noch auf die Serie von Ein wenig Leben,
Misery Porn sind.
Ja, und hier hast du immer Comic Relief. Du hast auch ein paar echte Schocks und ein paar Sachen sind wirklich schlimm, wo du denkst, oh mein Gott, wenn mir das passieren würde.
Ja, reden wir mal über den Grusel.
Aber die Grundprämisse ist ja auch so eine eine althergebrachte Horror-Grundprämisse, nämlich die unvollständigen Familie, die mit einem Trauma belastet. Das ist ja von Night of the Living Dead bis in jedem, die Vögel sind auch die Vögel zwischen dem Glück, was es irgendwie. Und hier gibt es also auch eine abwesende, nach allem, was wir wissen, angeblich bei der Geburt verstorbene Mutter, Spoiler Alert, und da werden sich noch Erkenntnisse bahnbrechen.
Und dieses steinige Vater-Sohn-Beziehung.
Dieses totgeschwiegene Trauma, was der Vater mit aller Macht ja auch irgendwie nach unten drückt und wegdrückt und den Sohn nicht offenbart, kehrt hier auch mit Macht zurück. Das ist natürlich auch noch
geschrieben
um eine Mythologie einer Insel, die mit allerlei Bösen belastet ist. Aber genau, das ist...
Ja, das Böse geht nicht weg, wenn man es ignoriert. Ne?
Genau.
Das ist eine altbekannte Geschichte, mindestens seit der griechischen Tragödie. Kann man auch heute noch vielen Pazifisten mit auf den Weg geben. Ne? Das ist zeitlos und da ist Horror natürlich ein super Genre für. So, wenn man so tut, als wäre das Trauma nicht da oder als wäre das Böse nicht da, dann kommt es halt
trotzdem. Es gibt wohl 10 Folgen, ich habe nur 6 gesehen, hat jemand mehr gesehen?
Ja.
Und mein Eindruck ist einfach eine super unterhaltsame Serie, die ich auch allein gucken kann, falls sie so lustig ist.
Die meisten Folgen sind, glaube ich, ab 12.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wobei ich dann manchmal gedacht habe, wenn das so ein 12-Jähriger sieht, der muss aber auch schon was aushalten.
Ja, wobei...
Es ist nicht blutig oder so, aber es ist bedrohlich.
Ja. Wobei...
Aber es ist eine schöne Bedrohung. Ich finde, die Serie Referenz voll viel klassische Schauermärchen.
Mhm.
Also E.T.R. Hoffmann und
Theodor
Storm, Schimmelreiter.
Ja,
all diese maritimen Horrorbilder, die man kennt aus diesen Geschichten, tauchen da auf. Und ich finde, das ist irgendwie, daran kann man sich auch wohlfühlen. Das ist so ein Horror, in dem man sich wohlfühlen kann.
Als Erwachsener, der viel gesehen hat, auf jeden Fall. Aber ich finde, weil ich grusel mich eigentlich gar nicht mehr.
Mhm.
Ne, das ist also wirklich sehr, sehr schwer.
Das ist auch ein bisschen traurig.
Ja,
doch ein Märchen. Vor allem der Auszug, das Fürchten zu lernen.
Ja, genau.
Ich wünschte, es würde mich gruseln.
Ich kann meinen Furchtfaktor nur so an so ganz kleinen Ausschlägen sehen. Und es hat sich bei Widow's Bay zumindest so ein, zweimal bei mir ein bisschen was geregt, was ich vor allen Dingen auf den teilweise sehr guten Score zurückführe.
Ja.
Und auf eine Kameraarbeit, die auch für den Horrorbereich teilweise überdurchschnittlich ist, wo ich so sagen muss, ja, also handwerklich verstehen die wirklich, wie sie... auch nicht nur einen gediegenen Humor rüberbringen, sondern auch einen gediegenen Grusel. So, das ist alles nicht super over the top oder brutal, aber es hat eine echte Unheimlichkeit manchmal. Mhm. Und ich glaube, wenn 12-Jährige das gucken, ne, wenn jetzt Eltern das hören hier und sagen, ach Gott, mein Kind ist 11, dann parke ich das davor. Es kann sein, dass das ein paar komische Nächte mit sich bringt.
Ja, und ich finde,
die jungen Hunde müssen an Blut gewöhnt werden.
Ich glaube, das, was früher, wenn man sich überlegt, was die FSK früher so verboten und FSK 18 genannt hat, dann
stell dir mal in den 80ern Terrifier 3 vor.
Genau. Das wär ein 5-minütiger Kurzfilm geworden. Wahrscheinlich irgendwie von den deutschen
Haaren. Gestern ist die Tapete von heute.
Meine erste große Befürchtung bei Widow's Bay, als dieses Stephen King-Typo auf dem Bildschirm erschienen ist, ist gewesen, schafft die Serie es eine irgendwie annehmbare Mythologie zu bauen. Also sie fischt ja bei E.T.A. Hoffmann, Theodor Storm, sie fischt in unglaublich vielen populären Mythen. Es gibt eine, ich nenne es jetzt mal Boogeyman-Folge, die auch eher aus dem Slasher-Genre kommen könnte. Es gibt eine Meereshexe, es gibt
es ist alles man, recht vertraut.
Genau. Es gibt unviele.
So ein bisschen ein Greatest Hits.
Es ist ein bisschen wie ein Greatest Hits Album. Es werden unfassbar viele Horrorthemen reingeworfen, unfassbar viele Monstertypen und man denkt, wie kommt das alles zusammen? Ja. Ich muss sagen, die Serie macht es dann doch erstaunlich gut, die Sachen auch alle wieder aufzufangen. Es ist nicht so, dass sie so einen Themenpark von Monstern in die Luft wirft und am Ende hat man keine Ahnung, warum und weshalb, sondern ich finde, es gibt dann doch, ohne zu viel zu spoilern, eine angenehm klare Mythologie, die sich so über den Verlauf der, ich habe bisher 9 von 10 Folgen entpuppt und die auch schon Mitte der ersten Staffel einigermaßen klar ist. Mhm. T. West übrigens, der auch früher schon Fernsehserien inszeniert hat, hat eine Folge inszeniert, nämlich die historische
Rückblickfolge.
Ja. Ist also auch offensichtlich von der Idee ganz angetan gewesen.
Also ich wollte noch eine Sache sagen, die mir an der Serie gefällt und eine, die mir nicht so gefällt. Die Sache, die mir gefällt, ist, mit welcher entspannten, leichten, selbstsicheren Art das alles inszeniert ist. Der Film oder die Filme, die kurzen Filme, sind in sich so jeweils ein bisschen abgeschlossen und wirken aber so unangestrengt dabei. Und das, glaube ich, gefällt auch vielen Kritikern, die viele Filme sehen und immer denken, oh, jetzt will wieder einer hier mit noch einem Farbfilter und ganz großen. Und das ist einfach so souverän gemacht.
Das ist ein...
Und es versucht nicht mega lustig zu sein, es versucht nicht mega gruselig zu sein, aber wenn, dann funktionieren die Jokes auch oder die Grusel-Effekte. Das finde ich cool.
Das ist ein guter Hinweis, Anselm. Die Serie hat schon ein bisschen auch dieses klassische, also viel mehr als das zum Beispiel Twin Peaks hätte, dieses klassische Monster of the Day-Ding. Jede Folge hat irgendwie ihren eigenen Bösewicht, ihr eigenes Monster. Und darüber hinaus gibt es eben Erzählbögen, die über die einzelnen Folgen hinausgehen. Aber das ist.
Du meinst Akte X, oder? Nee, nicht Twin Peaks.
Da unterscheidet sie sich von Twin Peaks, weil Twin Peaks natürlich viel weniger, also David Lynch
ist auch viel verwobener bei Twin Peaks.
In der ersten Staffel ist es viel mehr No Fucks Given, was Erzählkonventionen anbetrifft.
Ja.
So, also bei allem, was so seifenopernmäßig daherkommt, inklusive der Seifenoper in der Seifenoper, sozusagen, ist David Lynch ja überhaupt nicht da. Also David Lynch hat ja selber gesagt, er möchte eigentlich gerne. Er freut sich an Rätsel und Mysterien und er möchte Rätsel und Mysterien nicht lösen oder erklären, sondern er möchte mehr Rätsel und mehr Mysterien. Das heißt, David Lynch möchte eigentlich immer weitere Bälle in die Luft werfen, aber ist nicht im geringsten daran interessiert, sie irgendwie aufzufangen oder innerhalb eines Erzählbogens einer Folge zu denken, sondern genau. Er hat dann bei der zweiten Staffel ein bisschen das Interesse verloren, weil er eben diesen Mordfall lösen musste von den Produzenten. Ist er ja offensichtlich so wie so ein bockiges Kind.
Wie ging Lost nochmal aus?
Ne? Lost habe ich ein ganz tragisches Interview mit dem Lindelof gesehen. Er meinte, wir hatten das so klar konzipiert und das sollten 13 Folgen werden. Und da meinten die, hey, das gucken so viele Leute.
Ja, das ist doch bei Stranger Things auch so. Das sollte eine Staffel werden. Dabei hätte man es belassen sollen.
Und dann, was wäre es, wenn es noch ein zweites Flugzeug gäbe?
Ja.
Und dann sind noch ganz viele auf einer anderen Insel.
Jetzt noch mehr Flugzeuge.
Echt? Und wie sollen wir das denn?
Aber ich
lass uns eine Staffel.
Widows Bay, weil du die Musik gelobt hast, Widows Bay ist in allem, was es tut, nicht so unangenehm prätentiös wie das
Stranger Things. Dauern was von
und
mir,
Stranger Things versucht ja schon mit seinen 80er Jahren Needle Drops anzugeben und ist in der Erzählhaltung wirklich und in den sozusagen, das ist hier ein ganz tiefes, ganz eng, tight durchdachtes Universum, sagen dir die Macher von Stranger Things und ganz große Kunst und das da hat Widow's Bay eine Leichtigkeit und Entspanntheit, die da sehr viel angenehmer ist, finde ich.
Ich wollte noch was Negatives aus meiner Sicht zu Widow's Bay sagen. Ich wollte sagen, dass das vielleicht die Kehrseite der entspannten und irgendwie souveränen Haltung, dass das eben auch alles sehr traditionell ist und die Hauptfigur, die Bernd als so wahnsinnig sympathisch dargestellt hat, für mich ein bisschen funktioniert, aber es ist kein mitreißender Charakter. Und auch die anderen Figuren reißen mich jetzt nicht wirklich mit, sondern ich gucke das gerne. Ich finde das sehr amüsant. Aber es hat keine große Tiefe, nichts Neues und es hat keine Wucht. Das würde aber auch nicht passen zu einer eleganten Serie. Ne?
Aber es ist gediegen.
Es ist auf eine Art eine Wohlfühlserie.
Ja, ja, yeah. Absolut.
Und es ist gerade für Horrorfilm-Fans, die schon alles kennen,
ja.
Leg dich doch mal hier hin und wir massieren dich.
Ja, ja, ja. Ja. Und es ist halt ein Ensemble aus Typen, die auf andere Typen, also die Verweise sind auf andere Typen, die wir so schon kennen und die es irgendwie leicht machen, an sie anzudocken, weil unsere innere Landkarte von Erzählungen einfach schon ganz viele Informationen über diese Figuren mitbringt, die gar nicht auserzählt werden müssen und die wir dazu assoziieren.
Und also es ist wirklich einerseits, ja, traditionell, konservativ, fast schon Stereotyp, aber dann halt so gut gemacht, dass man das verzeiht. Ich weiß leider nicht, wie die Darstellerin von seiner Sekretärin heißt, aber als die diese Party schmeißen will und da ihren Tanz aufführt, das ist einfach dann so gut, dass es mir egal ist, dass ich diese Art von Figur schon öfters gesehen habe. So, ne? Also, ja, kann man empfehlen, Luis.
Ja, wir brauchen kurz Dankeschön, Bernd. Ein benutztes Taschentuch. Weil ich Kaffee vergossen habe. Ich habe gesagt, weil wir Kaffee vergossen haben, aber das stimmt einfach nicht. Dankeschön. Du
kannst mich da gerne mit reinziehen. Meinetwegen habe ich den Kaffee auf.
Wir haben gerade Kaffee verschüttet. Auf jeden Fall Widow's Bay von uns eine Empfehlung, falls euch das, was wir dazu ausgeführt haben, nicht abstieß.
Was hätte Leute abstoßen sollen? Abstoßen,
abschließen.
Ich wollte nur freundlich sein.
Das ist ja bei Abstoßen ist. Ich habe dich gebeten, einen Klassiker mitzubringen und du hast einen Film mitgebracht, der jungen Leuten davon abrät, nach Berlin zu ziehen.
Unter anderem und zu heiraten und wenn man schon verheiratet ist, der Ehefrau nachzuspionieren.
Soll ich euch das sagen?
Ich habe verschiedene Warnungen sind in dem Film enthalten.
Dieses Haus in der Straße, in der Isabel Gianni dann in dem dreckigen Teil Berlins wohnt. Das ist mittlerweile saniert und ich bin da kürzlich gewesen. Sie wohnt ja im ersten Stock.
Ist das Swinemünder Straße?
Ist es
diese Kreuzberg-Ecke?
Es ist Kreuzberg-Ecke und sie wohnt im ersten Stock und im Erdgeschoss wird eine Eigentumswohnung verkauft mit 80 Quadratmeter für 600.000 Euro und im zweiten Stock mit 110 Quadratmeter für 1,1 Millionen Euro.
Inklusive Obsession.
Aber so oder so sind diese beiden Wohnungen, wenn man sich beide Wohnungen kauft, hat man im Sandwich die Wohnung aus dem Obsession-Film.
Possession,
Entschuldigung. Ja.
Lieber eine Po-Session als eine O-Session.
OB-Session.
OB-Session, das ist ja mit Periode.
Okay.
Ich mache jetzt was ganz ganz Tolles. Ich werde nämlich all den Abfall, den wir produziert haben, wegen der Spezereien, die unser wundervoller Kai anbrachte, zusammenkrusseln und dann tun. Hört ihr das? Oh, ich bin besessen. Das macht so einen Spaß. Ich sehe in meine leere Buttermilch. Leute, wie die Buttermilch. Das
ist echt obsessiv auf mich, was du jetzt.
Der Hauptdarsteller.
Lass mich!
Oh, verdammt. Ja, nein. Oh.
Das war gut.
Der Hauptdarsteller.
Das war falsch.
Weil du OB-Session gesagt hast.
Wir reden über Po-Session, der 1981er André Zulaski-Film. Und zwar ein Ehepaar hat Schwierigkeiten in Berlin, aber was sollte man da sonst haben?
Der Hauptdarsteller sagt irgendwann zu der Lehrerin, als sie bei ihm zu Besuch ist, und dieses Doppelgänger-Motiv von Isabel Adjani, sagt er nämlich irgendwann, I'm in a war against women, I suppose. Und dann sagt sie, oh no, not all women are the same. The only thing all women have in common is they menstruate.
Also ich finde, da kann man eine Menge lernen. Ja. Anselm, was macht für dich Possession zu so einem besonderen Film?
ja, ich finde, wenn man den mal gesehen hat, egal ob man den gut oder schlecht findet, wird man auf jeden Fall sich den Film merken und man wird auf jeden Fall sagen, ich habe so einen Film noch nicht gesehen. Das sind schon mal zwei gute Sachen, finde ich. Dann zeigt er ein Berlin, das es so kaum noch gibt.
Außer
das
gefühlt.
Das sehr entvölkert ist, aber auch ja, gefühlt. Und das ist natürlich einfach schon mal toll. Und er zeigt ein Ehedrama, das so ein bisschen die Wucht von den bereits erwähnten Szenen an der Ehe von Bergmann hat. Und aber auch diese Paardynamik von Antichrist von Lars von Trier.
Ja.
Und zwei Schauspieler, die davor und danach, glaube ich, nie mehr so aufgedreht haben. Also Sam Neill und Isabel Adjani machen hier richtig einen los. Der Film.
Beide sagen ja auch, dass der Film
sie fertig gemacht hat.
11 Wochen gedreht wurde. Ja. Der Regisseur hat, das ist eigentlich schon das bösartig, im Promotalk ganz casual ständig damit geworben, dass Isabel Adjani danach mehrfach versucht hätte, sich das Leben zu nehmen, ja, weil sie so fertig war von dieser Rolle. Und das ist nicht nicht verifiziert. Isabel Adjani hat eine Menge Macken mittlerweile, so Anti-Immigranten, Ausstöße, Vakzinskeptikerin und so. Aber das bringt das Alter halt mit sich.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich.
Wo sie recht hat.
Also. Genau, aber und Sam Neill hat auch gesagt, dass er Jahre gebraucht hätte, sich von diesen Dreharbeiten zu enthüpfen.
Aber dass es auch sein Lieblingsfilm ist.
Ne? Ja.
Also beide waren da sehr gefordert. Ich glaube, man sieht das auch ein bisschen. Und dann gefällt mir an dem Film, dass er eigentlich ein Genre-Mix ist zwischen Ehedrama, groteske Komödie, Body-Horror und surrealem Horror und Autorenfilm. Und dann finde ich es halt gut, das ist etwas, was ich bei Terrifier mag. Das ist etwas, was ich bei Terrifier, bei Obsession und eben auch bei Possession mag, dass Humor und Horror da so eine nicht auseinander zu klamüsernde Einheit bilden, die einen sehr stark auf sich selber zurückwirft. Also du wirst wirklich mit dir selbst konfrontiert, wenn du so einen Film siehst, weil du leichteren Herzens sagen kannst, ist schon ein bisschen witzig. Und wenn du aber irgendwo getroffen bist, denkst du auch so, es ist aber auch verdammt unangenehm oder bitter oder hat was mit mir zu tun.
Ja.
Und der Film hat ja so eine Art des Schauspiels, die man eher vom Theater kennt oder schlimmstenfalls im deutschen Fernsehen, wo viele Leute von der Ernst Busch kommend eigentlich Theater mimen werden wollten und dann immer ein bisschen betonter herüberbringen, was sie bringen. Und das machen die beiden ja auch.
Ja, das muss man.
Und das muss man abkönnen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann gibt es dem Film noch eine Dimension dazu.
Also ja, absolut. Ich stimme zu. Ich habe auch das Gefühl, du magst Filme, die dir nicht sagen, wie du dich zu den Figuren zu verhalten hast, weil die Figuren
das passiert heutzutage so oft,
dass all over the place sind, so die nicht didaktisch oder pädagogisch sind. Und der Film dreht ja auch direkt auf. Ne? Und der Film beginnt und nach 5 Minuten, also eigentlich schon mit dieser ersten, er gibt den Job zurück, nach 5 Minuten ist die Intensität da. Die Charaktere stolpern da nicht langsam rein. Es eskaliert dann noch, aber es eskaliert von einem relativ hohen Grundlevel, muss man auch sagen.
Ja, so. Ja, es fängt schon krass an und wird von da immer krasser. Und das finde ich natürlich auch toll. Es ist wie eine gute Ehe sein sollte.
Mir persönlich hat, also ich finde das Berlin, ich glaube Luca Guarnoni hat hier in seinem Suspiria-Remake auch versucht, dieses Berlin genauso abzubilden, den dreckigen Teil zu machen. Aber mir gefällt auch dieses graue, ausgewaschene, schmutzige Berlin, was gezeigt wird. Und dann als Kontrast, das wie so eine Burg oder Festung gebaut, diese Backstein, Klinksteine gebaute Neubausiedlung, wo sie ursprünglich wohnen und dann dieses andere Berlin, in das sie dann entschwinden. Ja,
auch innen sind die Räume so toll. Da, wo sie dann manchmal
nicht
hingeht.
Zum Leben gemacht anscheinend.
Ja. Also
Verfallene Paläste sind
vorne. Genau.
Und hier ist ein Berlin-Thema auch extrem gut realisiert. Und zwar das perverse Swinger-Berlin, personifiziert durch den Charakterdarsteller Heinz Bennett. Dieser Film,
toll.
Der so
Heinrich.
Er ist weiß angezogen, er hat alle Theorien, die es je gab.
Karate kann er auch oder so.
Er kann Karate auf Abruf. Er ist Weltreisen, er kommt gerade zurück von irgendeinem interkontinentalen
Er ist bereit für
jede Art von Perversion. Und ich sage, Heinz Bennett in diesem Film ist Berlin.
Ja, und wenn du, und es ist noch was ich daran so toll finde, es ist natürlich auch ein man könnte jetzt sagen, ein parodistischer Angstgegner des eifersüchtigen Mannes, ne? Ja. Du hast Komplexe, deine Frau findet vielleicht andere Männer toller. Was hat er? Er hat ein Motorrad, er ist gelassen, er kann Kampfsport, er ist weltgewandt, er ist esoterisch interessiert und er gibt dir noch das Gefühl, du bist eine tolle Frau und hat tollen Sex.
Und er kann
was denn noch?
Die Sam Neill-Figur fragt auf jeden Fall ungefähr fünfmal gefühlt in dem Film, ob er besser im Bett
wäre.
Das ist also etwas, was ihn
das macht ihn verrückt.
Die ganze Zeit wirklich beschäftigt, ob Sex mit so.
Eins der interessantesten Phänomene überhaupt: männlicher Penisneid.
Mhm.
Das beherrscht meine Welt. Also großartiger Fan.
Ja. Nein, also dieses Eifersuchtsthema wird ja auch noch nachher, ich sag jetzt mal, sehr bildlich mit was ganz anderem als mit diesem Mann dargestellt.
Keine Spoiler.
Dem Heinrich.
Es wird nämlich wundervoll visuell aufgelöst. Und irgendwie ist der Film ist von 1981, aber irgendwie ist für mich dieser Film sowas wie eine Zusammenfassung und ein Schlusspunkt der 70er Jahre. Dieser Film sagt für mich persönlich sowas
wie: Jetzt ist Schluss.
Hört mal, die 70er haben nicht funktioniert. Das hat uns alle völlig verrückt gemacht. Wir können keine Ehe führen, wir können keine Wohnungen bewohnen. Wir sind einfach, diese Art von Freiheit war zu viel für uns.
Er ist ja auch der Film eines Regisseurs, der doppelt heimatlos geworden ist, der in Polen nicht mehr drehen durfte, der gerade selber suizidgefährdet aus einer Beziehung rausgeschmissen worden ist und irgendwie das alles verarbeiten musste.
Und das hat er ganz toll gemacht, weil ich finde das so großartig, wenn man es schafft, als Autorin, als Regisseur, als Theaterautor oder was weiß ich, so die Erfahrung, die man im Leben gemacht hat, so rüberzubringen, dass man sich nicht über die Figuren stellt, aber gleichzeitig auch nicht in ihnen versinkt. Das heißt, dieses Eifersuchtsthema, das muss man ja erstmal so abbilden, dass man sagen kann, ich verstehe Sam Neill.
Yeah.
Ja, ich bin auf Augenhöhe mit ihm, ich fühle mit ihm. Und gleichzeitig kann ich mich davon distanzieren und sagen, Junge, komm mal klar. Und genauso mit Isabella Gianni, dass man sagt, ich verstehe dich irgendwo, aber dass du dein Kind Bob so vernachlässigst, das ist ja absolut abstoßend.
Was übrigens
der Film, der stellt sich nicht über die Figuren, aber er solidarisiert sich
nicht mit denen. Das ist einfach geil. Diese Marmeladenszene ist übrigens, wo das Kind Marmelade beschmiert ist, ist eine autobiografische Szene mit seiner Ex-Partnerin. Er ist irgendwann nach Hause gekommen. Ja. Seine Ex-Partnerin hat mit irgendwelchen Männern die Stadt unsicher gemacht und das Kind saß wohl genau so, wie es dann in Obsession.
Oh, fürchterlich.
Possession. die Leinwand gefunden
Session.
Hat.
Session Nummer 9.
Genauso mache ich es heute noch.
Ja.
Mit
meiner Marmelade.
Ja, ja, du setzt dich auch gerne in die Ecke.
Schmierst dich mit Marmelade ein. Ja, es ist ja auch kein offenes Geheimnis, dass Flimmerfreunde sich vor den Podcasts gern einreiben. Gegenseitig.
Ja,
nicht mehr so.
Ich wollte
so
trotzdem nicht, dass das jetzt, also auch wegen meiner Frau jetzt, dass das jetzt so öffentlich wird. Vielleicht können wir das nachher noch ausschneiden.
Gut, aber ich meine, ich komme einfach nicht in die Show, bevor Kai mich nicht mindestens eine Viertelstunde abgeleckt hat.
Und Speiseöl ist einfach am leckersten, wenn es von Bernds Rücken kommt.
Und ich liebe es, wie das Speiseöl glänzt auf deiner Haut, Kai. Wie es zu mir rüberblinkt, das gibt mir immer einen kleinen...
Das richtig eifersüchtig.
Ja, und ich finde, bei euch kann man lernen, wie man als ältere Männer trotzdem einfach noch so sympathisch rüberkommt und das ganze Edgelord-mäßige vermeidet, dass auch die jüngeren Leute das einfach noch gern hören.
Also den Zugriff, den ich auf HörerInnen-Statistiken habe bei diesem Podcast, da muss man sagen, die jüngeren Leute sind die Leute über 40 vor allen Dingen.
Ja.
aber so ist es dieser Tag. Possession die auf jeden Fall
braucht ein gewisses intellektuelles
Reifen. Das, was du gerade gesagt hast, stößt junge Leute wahrscheinlich ab. Ambivalente Charaktere, dass die sich fragen, ist der nun sympathisch, gut, böse?
Werden die Privilegien gecheckt?
Ich finde, da muss die Gen Z echt mal drüber wegkommen, dass sie...
Aber ist sie doch mit Obsession?
Charaktere,
Ja,
das ist genau. Hoffe ich.
Obsession ist,
das hoffe ich. Ich hoffe,
Obsession
dass,
ist super.
Gut, dass aber, du das erwähnst. Vielleicht ist Obsession ja. sowas wie eine wichtige Lernerfahrung.
Aber ich glaube auch deutsche
für die Gen Z. Also das Anti-Helden interessant sind.
Ich glaube,
dass Leute gleichzeitig sympathisch und komplette Wichser sind.
Ja.
All diese Dinge. Na klar.
Na klar.
Es ist wie ein
Das ist ja wie ein Traum.
Es wird gerade viel netter als reingereicht. Ich werde.
Was für ein Klassiker.
Das ist das Klassiker. Als überhaupt.
Ja. Ja. Ich dachte, wir reiben uns damit jetzt ein.
Nein. Das ist zu viel.
Wie nett. Das ist wirklich. Das ist. Also das in den 80ern war wie netter Eis der Shit. Ich habe das und so diese Rolle. Wie hieß die noch andere?
Diese Fürst Pückler.
Fürst Pückler Rolle.
Yes.
Das waren. Dankeschön.
Vielen Dank. Ne? Verdammt, ne.
Fremde Menschen bringen uns Eisschein.
Ich möchte nicht.
Ich möchte.
Du möchtest?
Ich möchte nicht.
Warum du möchtest du?
Nein, ich möchte nicht.
Dann du bist der Gast und nimmst den Dicken.
Ja.
Hey, ich habe doch gesagt, ich möchte nicht.
Es gibt dieses Agro-Berlin-Lied, die Dicke. Ich nehme die Dicke.
Der Nekos und er nimmt den Dicken.
Das ist wirklich
geil.
Ich glaube, der Nekos hat Jubiläum.
So, was für ein magischer Ort, die Zinnwerke in Wilhelmsburg. Kriegt man einfach so wie netter reingereicht. Hey, ich habe so viel Eiscreme. Alter, sind wir im Wunderland? Sind wir in der Twilight Zone?
Ja,
die Filme macht
Filme wie Obsession und Backrooms und hier wird Eis reingereicht. Ich würde sagen, die Zukunft kann kommen.
Mhm.
Der Horror ist völlig lebendig.
Mhm. Ich würde sagen, es ist nicht wichtig, ob der Iran anreicherbares Uranium hat. Wichtig ist, dass der Eisvorrat hier nicht zu Ende geht.
Ich war so enttäuscht, damit wieder Irankrieg ausgegangen ist.
Der Urankrieg.
Ich dachte, Tom Cruise hätte das geklärt mit Maverick.
Mhm.
Ich dachte, sie hatten die zerstört, diese Anreicherungsanlage.
Aber wir finden alle, dass Possession ein veritabler Klassiker. Also ich muss sagen, der Film, der mir als Kind von ihm in Erinnerung geblieben ist, dem Regisseur.
Die öffentliche Frau.
Nein, ich war als Kind der 80er, war ich ein bisschen verliebt in Sophie Marceau. Und dann gab es
La Boum die Fete, ganz schlimm.
Dann gab es also diesen Film, der in irgendeinem Kulturjournal, was ich als Kind mitgeschnitten habe, angekündigt wurde, meine Nächte sind schöner als deine Tage.
Ja.
Da war sie mit dem Regisseur liiert und das Versprechen, dass Sophie Marceau dort über weite Strecken nackt zu sehen sein würde, hat mich als 12-Jähriger oder 11-Jähriger in den Bann gezogen.
Mama, ich möchte ins Kunstkino gehen.
Ein polnischer Regisseur hat ein Meisterwerk gedreht.
Damals war das
du hattest okay. aber komische Informationen damals schon.
Nackte Männer, nackte Frauen, das war okay.
Frühsexualisiert.
Und
meine Nächte sind schöner als meine Tage.
Also seine Tage, ja. Ist ein ziemlicher Schundfilm, retrospektiv, ne?
Finde ich aber einen guten Titel. Du musst es einfach sehen, wenn du den Titel hörst. Also,
ist das nicht eine Romanverfilmung?
Wer weiß. Auf jeden Fall, es gibt die...
Was ist mit dem Rest Eis? Will den niemand?
Die Make-or-Break-Szene von Possession ist meiner Meinung nach genau in der Mitte des Filmes. Wenn die blutjunge Isabella Johnny, glaube ich, auch ein Teenager ist zu dem Zeitpunkt.
Meinst du?
22 ist sie.
Ja. Sie kommt so blutjung.
Sie hat vorher Hollywood probiert. Sie hat in Walter Hills Driver gespielt. Und
auch so ein guter Film.
Und sie hat davor schon horrormäßig auch sehr gut in dem Nosferatu-Remake von Werner Herzog 1978 gespielt.
Ich wusste nicht, dass das davor war.
Zwei Jahre zuvor.
Jedenfalls, ob Possession was für einen ist oder nicht, entscheidet sich genau in der Mitte des Films in, glaube ich, der berlinigsten Berlin-Szene von allen berlinigen Berlin-Szenen in diesem Film. Isabel Adjani, die wirklich jung aussieht, hat einen Nervenzusammenbruch in einem U-Bahn-Fußgängerschacht und sie hat all ihre Besorgungen und Einkäufe dabei, besonders auch ganz viele Milchtüten.
Korrigiere, sie ist 26 zum Zeitpunkt.
Was? Ja, das ergibt mehr Sinn.
Hätte ich nicht 25, gedacht.
Ja, sie hat eine relativ lange.
Ich war einfach verzaubert von ihrem perfekten.
Aber sie sieht wirklich.
Sie sieht
von ihren Augen, ihre blauen Augen sind da. Also man Das ist so intensiv gespielt und dann auch mit diesen kurzbrennweitigen Optiken, wenn die sich so nah an die Kamera ran.
Hat die denn wirklich blaue Augen oder sind das Kontaktlinsen?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist ein
Effekt. Also diese Nervenzusammenbruchszene ist
in der U-Bahn, ja.
Chronisch. Hat ganz viele Memes produziert von Leuten, die den Film nie gesehen haben und auch kein Interesse haben, wahrscheinlich den zu sehen.
Zwei Takes haben sie gehabt. Der erste ist es geworden, weitestgehend.
Ja. Ja, und die dauert sowas wie 4, fast 5 unangenehme Minuten. Und ich habe das Gefühl, in der Vorführung, die wir zusammen gesehen haben, dass sich da die Spreu vom Weizen geteilt hat. auch im Publikum. So ein paar haben nervös gelacht, aber dann ging die Szene einfach immer weiter. Ja. Und dann kannst du das nicht mehr abschütteln. Das ist ein
wunderbarer Nervenzusammenbruch.
Dann ist es einfach überzeugend.
Es ist wie ein bisschen wie modernes Tanztheater fast, wie sie das spielen. Ja. Auch mit so expressiv. Und dann kommen aber noch Milch, Eier und ein Haufen Blut dazu.
Also nicht ohne Stolz im Sinne von positive Identifikation möchte ich sagen, dass meine Frau auf unserer Hochzeitsfeier einen Tanz aufgeführt hat, der in diese Richtung ging. Und da wusste ich, ich habe alles richtig gemacht. In dem
der Moment. Das als Vorbild hatte?
Ja, ich denke schon irgendwo, dass das damit reinfloss. Aber es kam auch ganz tief aus ihrer inneren Pina Bausch so rausgeflossen.
Für meinen Mann.
Der wenn das Pina Bausch-Film.
Der U-Bahn-Milchtüten-Tanz.
Der bitte nicht in diesem Leben.
Der traditionelle U-Bahn-Milchtüten-Tanz.
Ja, ganz toll. Von den Seldschuken. Also wer bis hierhin die Nerven hatte zuzuhören, hat vielleicht auch Interesse, sich meinen Oldschool-Blog Horror und Psychologie, genauso wird zusammengeschrieben, anzugucken. Da sind bisher so knapp 300 Filme drauf. Und wenn ich 666 Horrorfilme besprochen habe mit psychologischen Gedanken dazu, manchmal mit Podcasts, dann höre ich auf.
Ab und zu habe ich Gedanken von dir geklaut und ein oder
das ist würdig und recht. Das
und
ist,
ein oder zweimal
Open Office
habe ich sogar gesagt, dass sie von dir geklaut sind. Aber dann habe ich mir gedacht, warum
jedes
Mal das überhaupt dazu? Ich schulde dir
einfach besser. Du siehst einfach besser aus, wenn sie originär aus dir zu kommen scheinen.
Du hast doch einen sehr guten Literaturpodcast.
Lachsbrunch mit X. Ja,
mit Lachsbrunch.
Mit Nefeni Kavuras und ich machen das. Da reden wir über Bücher. Deswegen gucke ich auch nicht ganz so viele Filme. Ich gucke wirklich nur Horrorfilme und die anderen Sachen meistens nicht. Also, dass ich jetzt zum Beispiel Disclosure Day auch noch besprechen könnte mit euch, das ist nicht drin.
Ja. Machen wir gleich für unsere Patreons.
Ja.
Ich kann nur sagen, ich bin so glücklich, dass du bei uns warst, weil nur du gibst mir das Gefühl, dass dies wirklich ein historischer Moment ist.
Oh.
Ich weiß, ihr macht euch lustig über mich. Ich sage, dies ist ein historischer Moment für das moderne Horrorkino und vielleicht sogar für das Kino selbst.
Ja.
Und wir haben eine neue Welle von jungen RegisseurInnen.
Aber was ist denn kein historischer Moment?
Ein paar Jahre in den 80ern waren relativ stillstehend.
Also ich denke schon, dass du insofern recht hast. Wir werden jetzt einfach erleben, dass noch einige tolle Horrorfilme ermöglicht werden. Weil wenn du mit 750.000 Dollar einen fast 300 Millionen Dollar Hit wie Obsession landest als 26-Jähriger, dann würde ich sagen, jetzt kann's richtig losgehen.
So. Ja. Ich glaube, viele junge Stimmen werden eine Chance kriegen und zwar Leute, die ein bisschen von außerhalb kommen.
Aber das Spielfeld für Horror ist auch ein besser aussehendes als, sagen wir, noch in den 80ern, weil es aus dieser Schmuddelecke raus ist. Es macht immer noch gutes Geld. Blumhouse bedient auch immer noch.
Übrigens, Obsession ist Blumhouse, nicht Universal. Ne? Das ist ja das
Verrückte. Aber Blumhouse ist bei Universal.
Ah ja, stimmt. Okay, du hast recht.
Blumhouse hat einen Universal-Deal, weswegen sie auch jetzt diese ganzen Universal-Monster-Filme alle wieder raus.
Stimmt.
Obsession wird übrigens gerade geremaked mit keiner geringeren als Margot Qualley in der...
Du meintest Possession.
Ach, fuck off. Ja, ich habe extra Possession genommen.
Margot Qualley ist brillanter dafür, weil wenn du dich mal gesehen hast, wie die sich in Talkshows benimmt, die ist Isabelle Adjani, aber sie lächelt mehr.
In Revenge gespielt? War das auch Margot?
Substance hat sie gespielt.
Ja, das weiß ich.
Revenge weiß ich gerade.
Ich glaube, Revenge.
Sie hat auf jeden Fall im letzten
von der Coralie Fargeat so einen Rape and Revenge Film. Da hängt sie auf so einem Baum.
Ja, Ich glaube, sie hat
das war auch stark.
Und sie hat jetzt gerade, sie ist ein Running Gag hier bei den Flimmerfreunden, ist, dass sie in relativ vielen ihrer Rollen großen Wert darauf legt, sich vertraglich zusichern zu lassen. So scheint es, dass sie mindestens einmal nackt sein darf. Und es gibt jetzt
aber dann mit Fake-Brüste, also dann Body-Double.
Nee.
War das nicht bei The Substance so? Das war ganz verrückt.
Nein, Demi Moore.
Aber sie?
Echt?
Nein. Es gibt so viele. Auch in
sie war ja Margot Qualley.
Margot Qualley ist auf jeden Fall mit ihrem höchst eigenen Körper in sehr, sehr vielen Filmen sehr unbekleidet zu sehen. Es gibt jetzt gerade zwei neue Musikvideos mit ihr. Eines von Sabrina Carpenter, wo sie natürlich auch die Hüllen fallen lässt. Und eines für die Band ihres Boyfriends, Jack Antonoff, Bleachers, wo sie auch direkt nackt unter der Dusche beginnt. Es ist irgendwie...
Es gibt so Leute, die ziehen sich gerne aus.
Ja. Genau. Sie ist in Talkshows, hat sie Jimmy Fallon, ist, glaube ich, ihr bekanntester Talkshow-Auftritt, den sie zu Truth or Dare herausfordert.
Margot Qualley, unsere einzige Reaktion sind wie die Jungs, die durch die Wand zum Mädchenumkleide gucken in einem Klassiker Porky's. Und dann sind die Jungs ganz überrascht und sagen, they want us to watch.
Der schauende Junge, auch in Once Upon a Time in America, Sergio Leone, bei Sergio Leone, wo der kleine Junge die Ballerina anguckt.
Der Peeping Tom. Jetzt haben wir genug Filmzitate gebracht, oder?
Nein, da kann man noch einen draufsetzen.
Dann noch einen.
Ja, die große Illusion.
Wenn es um Klugscheißen gibt und völlig unmotiviertes halbgefährliches Filmwissen, Filmwissen droppen, sind wir
hier. Halbgefährliches Vollwissen, ja. Vielleicht sollten wir das Schlusswort Ben überlassen. Ja, auch wenn er sich schon so leer gelabert hat.
Ja, keinen Fall.
Ben hat schon mehr als drei Sätze gesagt. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommen kann. Aber sag mal, Ben. Gib uns einen Schluss.
Wie fandest du Possession?
Also, wir haben, völlig egal. Wir haben noch 40 Sekunden zu überbrücken, dann haben wir die magische Marke von einer Stunde und 45 Minuten erreicht.
Ja.
Und ich finde, das ist eine perfekte Zeit.
Das ist ein historischer Moment.
Podcast. Jetzt sind es noch genau 30 Sekunden. Ich würde sagen, wir beenden diese ganze Sache jetzt. Ich werde langsamer, damit wir genau eine Punktlandung haben. Wir waren eure Flimmerfreunde. Nämlich?
Anselm, du bist jetzt ein Goonie.
Ja.
Schnell. Bernd Begemann.
Kai Otto.
Und Ben Schado. Ciao.
Tschüss. Oh.